Geschichte und Technik digitaler Medien. Sechste Vorlesung, digitale Speicher. Gehalten am 2. Juni 2010 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Ich begrüße Sie zur sechsten Vorlesung, digitale Speicher. Heute geht es nicht um die Fortsetzung von letztem Mal, also dass wir sehr stark aufs Motherboard schauen. Also auch nicht solche flüchtigen Speicher wie RAM. RAM heißt ja Random Access Memory, also mit beliebigem Zugriff kommt man drauf. Das hebt sich eigentlich nicht ab von ROM, also das heißt Read-Only Memory, das ist ein nur Lesespeicher, sondern eigentlich ist Random Access Memory das andere zu, sagen wir mal, Sequential Access, also so wie Tonbänder, wie Bänder, wo man nicht wirklich auf jeden Speicher sofort zugreifen kann, sondern man muss erst hin und her spulen. Das wird immer so gemacht, es gibt RAM und ROM, aber eigentlich gibt es RAMs und eben sequentielle Speicher und dann gibt es Read-Only Memories und dann gibt es so Zwischendinger. Nicht flüchtige Speicher, um die soll es heute gehen. Wie kann man dauerhaft binäre Daten abspeichern, sodass man sie auch wieder auslesen kann? Das gehört immer zusammen und wir haben zurzeit das Problem, dass wir eine Menge Speicher haben, die wir nicht mehr lesen können. Also wo wir die Speichermedien noch haben, aber wo die Geräte fehlen, die das wieder auslesen können. Und das ist natürlich dann genauso sinnlos, wie es nicht zu speichern. Da komme ich aber noch darauf zu sprechen. Also das ist so die grobe Einteilung, ist erstmal Papier und Schrift als nicht flüchtiger Speicher, ferromagnetische Speicher, also diese ganzen Tonbänder, Disketten, Festplattengeschichten, optische Speicher, CD-ROM, DVDs, Blu-Rays und so weiter. Magneto-optische Speicher, das ist so eine Sonderform, wo man magnetisch beschreibt, aber optisch ausliest. Und die Floating Gates, also was in Flash-Speichern jetzt so in den letzten Jahren ja massiv zugenommen hat und eigentlich dabei ist, die klassische magnetisch orientierte Speichertechnik zu ergänzen, vielleicht sogar abzulösen. Da wird man sehen, wie das noch weitergeht. Die Qualität von Speichern ist einerseits die Menge, damit wird auch meistens geworben. Also da passen so und so viel Gigabyte drauf, so und so viel Terabyte etc. Aber das ist nicht alles. Wichtig ist auch die Zugriffszeit, also wie lange brauchen Sie, bis Sie zu dem Bit kommen, was Sie gerne hätten. Und da sind RAMs immer besser, also Random Access Memories, als solche, wo man erst mit einem Schreiblesekopf hinfahren muss. Das dauert natürlich immer, diese Fahrerei, und verzögert dann die Zugriffszeit. Und das andere ist die Datenrate. Wie viel Bit kriegen Sie eigentlich pro Sekunde rüber? Auch das ist zum Teil überraschend. Also da sind halt, also nicht wie viel passt durch die Leitung oder wie schnell geht das mit CD-ROM. Also CD-ROMs auszulesen ist sehr lange, wenn Sie jemals oder eine DVD kopieren auf die Festplatte. Das dauert einfach von der Zugriffszeit beziehungsweise von der Datenrate sehr lange. Und in Bezug auf Datenrate, ein häufig unterschätztes Medium ist das Turnschuhnetz, auch Nike-Netz genannt. Also einfach, man nehme eine Festplatte und trage sie zum Zielort. In der Zeit, also das kann, sagen wir mal, einen Tag dauern oder einen halben Tag, Busfahrt und die ganze Fahrerei, aber Sie können da ja in so einer Tasche beliebig viele Terabyte transportieren. Und wenn Sie das hochrechnen, wenn Sie das alles über eine Internetleitung übertragen hätten, das hätte viel länger gedauert. Also das ist so diese Idee, dass jetzt alles nur noch irgendwie kabelfrei sein muss und ich das lieber irgendwie ins Netz stelle, damit das drüben lesen, als das einfach rüberzutragen oder rübertragen zu lassen, wird unterschätzt, kommt aber wieder durch die ewigen Bemühungen der Unterhaltungsindustrie, die Tauschbörsen trocken zu legen, führt einfach dazu, dass inzwischen Dateien eben ganz klassisch wieder von Hand zu Hand getauscht werden. Auf sogenannten Harddisk-Partys, wo eben genau dieses Turnschuhnetz, also ich gebe dir meine Platte, du gibst mir deine und dann tauschen wir aber mehr als übers Internet. Nur das ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig angekommen. So, wir fangen also an mit den Papierfassungen. Das fängt an, eigentlich fängt es viel früher an als hier, aber das ist sozusagen das Erste, wo man zweifelsohne von Digitaltechnik sprechen kann, von Jean-Marie Jacquard, der den Webstuhl, naja, nicht, also er findet nicht die Automatisierung des Webstuhls, das gab es schon vorher, von Cartwright 1785, glaube ich, in England. Ja, aber Jacquard, der Franzose, also das ist in England, ist das zwar verbreitet, in Frankreich noch nicht, und Jacquard erfindet eine Variante, weil er in der Weberei seiner Mutter, glaube ich, arbeitet und das gar nicht mag und deswegen dann nicht sagt, wie komme ich hier raus, sondern wie ändere ich meine Umgebung? Das ist ja der Erfinder, der nicht sagt, wie wechsle ich die Umgebung vom Ort, sondern wie ändere ich die Umgebung so, dass ich mich da irgendwie wohler fühle. Und er erfindet den programmgesteuerten Webstuhl. Das sehen Sie hier in so einem Nachbau, im Museum steht er heute, in dem er die bestehenden Automatisierungen, die es gibt, auch Vaucansons dazu nennen, der also so viele technische Spielereien gebastelt hat, unter anderem eben auch solche Webschulautomatisierungen in Ansätzen, aber es ist nicht so richtig erhalten. Und was er anfügt, Jacquard, ist so ein Lochstreifen. Also das sind Papiere, Blätter mit Löchern drin und jeweils Loch, ich glaube Loch heißt Nadel hoch oder Faden hoch und kein Loch heißt Faden runter. Und so, dass er Muster vorgeben kann und da das ein raffiniertes Lochsystem, also Lochstreifensystem ist, die sind aneinander genäht und so ein Endlosband bieten die. Und damit kann er beliebig komplexe Muster, weil er ja so beliebig viele Karten miteinander stapeln kann, automatisieren. So, das wird 1805 eingeweiht. Napoleon ist ganz begeistert von ihm, verspricht ihm lebenslange Rente. Also dann hat er ausgesorgt und kann sich um die Perfektionierung seines Systems kümmern. So eine Karte ist für, das sehen Sie hier, eine Karte ist für eine Teppichzeile und dann wiederholt sich das. Damit kann man dann komplexe Muster weben. Und hier stellt sich schon das erste Problem. Wir haben diese Karten noch, jetzt gibt es auch noch diesen Webstuhl. Aber was passiert, wenn der Webstuhl abbrennt und nur noch die Karten übrig sind? Dann hat man so einen Stapel Karten und wenn dann auch der letzte Mann stirbt, der weiß, wie man die liest. Dann weiß man vielleicht, damit hat man mal Teppichmuster gewebt, aber niemand weiß mehr, wie man das in Teppichmuster umsetzen kann. Und das ist beim Digitalen halt das Problem, bei digitalen Medien, dass die Information ja nicht direkt auf dem Träger gespeichert ist, so wie bei Schallplatten, da hat man halt diese Rille und die Rillenauslenkung gibt was über die Lautstärke des Signals wieder, sondern man hat hier kodierte Informationen, die man erstmal dekodieren. Man muss sie auslesen, das ist das eine, also man braucht die Maschine und dann muss man es dekodieren. Das heißt, selbst wenn jemand eine Maschine baut, die Lochkarten lesen kann, da gibt es ja auch genügend andere, können wir immer noch nicht den Teppich weben, weil wir ja nicht wissen, was bedeuten die Einsen und die Nullen. Das ist ein Grundproblem, was die Informatik bis heute begleitet oder die Computer oder die digitalen Medien, kann man sagen, nicht nur die Informatik. Also es hat Vorteile, dass man sozusagen das Medium nicht direkt die Information aus dem Medium liest, sondern dass man es erstmal dekodieren muss. Das heißt, man kann es zum Beispiel einfach kopieren. Es hat Nachteile, man muss es dekodieren und braucht die Maschinen. Hier ist ein Lochstreifen, den hatte ich auch schon mal gezeigt bei der Erfindung des Personal Computers von Paul Allen und Bill Gates, die genau mit diesem Problem des Digitalen gekämpft haben. Sie haben ja dieses für den Altair, dieses Basic geschrieben, 1.0, 1975, auf so einem digitalen Träger, auf Papier mit Löchern und hatten halt entsprechend die Maschine, die das auslesen kann. Und da es digital gespeichert ist, konnte man das verlustfrei kopieren, weil wir ja, es ist ja egal, auf welchem Träger das ist, wir müssen das ja nur umkopieren und dekodieren können. Und im Gegensatz zu Analogmedien entsteht bei der Kopie nicht zwangsläufig ein Verlust. Man kann natürlich falsch kopieren, aber im Grunde genommen kann man es 1:1 kopieren. Die Informationen sind alle erhalten. Und das führte dazu, dass in diesen Homebrew Computer Clubs, also in diesen Clubs, die diesen Altair bastelten und sich überhaupt damit beschäftigen, wie kann man einen Computer nach Hause bringen, dass halt dieser Usus war, wer so einen Lochstreifen mit nach Hause nimmt, bringt zwei wieder mit. Nicht? Also einen dem Besitzer wiedergeben und einen, den er der Community gibt zum Beispiel. Sodass sich Software da exponentiell verdoppelte, ja, vervielfachte. Und das mochten die gar nicht, ich hatte das ja schon erwähnt, dann schrieben sie eben diesen Brief, as the majority of hobbyists must be aware, most of you steal your software. Also steal my software, wollten sie eigentlich schreiben, aber also ihr stehlt euch eure Software zusammen. Hardware must be paid for, but software is something to share. Who cares if the people who worked on it get paid? Das ist dieser Open Letter on the Hobbyist, der im Grunde genommen die Softwareindustrie als eigenständige Wirtschaftszweig begründet, weil hier Wertschöpfungen auch als solche eingeklagt wurden. Sondern wir haben Arbeit damit, ihr habt was davon, es hat also einen Wert, damit hat es auch einen Preis und den hätten wir gerne. Und das ist bis heute ja so die Diskussion bei digitalen Medien, wer ist eigentlich das Opfer, wenn man es kopiert, es entsteht ja kein materieller Verlust, also das Strafgesetzbuch tut sich sehr schwer damit oder tat sich lange Zeit sehr schwer damit, zu sagen, wo ist eigentlich jetzt das Problem, bis dann dieses Urheberrecht da eingreift und eben auch Computerprogramme entsprechend schützt und solche Dinge. Also man schützt es eigentlich gar nicht so als Eigentum, sondern als geistiges Eigentum. Und da ist ja der Eigentumsbegriff recht schwierig. Denn Eigentum ist so ein Ding, das kann ich haben oder weggeben. Oder das kann mir jemand wegnehmen oder ich kann es verkaufen, veräußern. Aber wie ist das mit geistigem Eigentum? Ich kann es vervielfältigen und behalten. Das ist eine völlig neue Ökonomie, die da entsteht. Nämlich keine Ökonomie des Mangels mehr, so wie die klassische, wo man sagt, es gibt irgendwie, die einen haben Wolle, die anderen haben Portwein und die einen tauschen die Wolle gegen den Portwein und dann haben alle was davon, weil die einen halt Schwierigkeiten haben, den Wein, und die anderen Schwierigkeiten haben, die Wolle zu machen. Und da geht es um die Verteilung knapper Güter. Das ist ja der Ausgangspunkt der klassischen Betriebswirtschaftslehre und auch Volkswirtschaftslehre. Bei der digitalen Ökonomie haben wir keinen Mangel. Alles ist im Überfluss da und wenn es zu wenig da ist, dann kopiert man es halt ein paar Mal, ohne dass irgendjemand da einen direkten Verlust zu verbuchen hätte. Insofern ist es schwierig, davon Eigentum zu sprechen, im klassischen Eigentumsbegriff, weil Eigentum ganz anders geschützt wird. Es wird aber dennoch gemacht, das ist die lange Geschichte des geistigen Eigentums. Und das fängt im Grunde genommen bei den digitalen Medien fängt das hier so richtig an, dass da jemand sagt, ich erhebe Anspruch nicht auf dieses Papierschnipselchen, ist mir egal, sondern auch nicht auf die Löcher, oder so, sondern auf die Informationen, die da reinkodiert sind, auch wenn man die kopieren kann. So ein Lochstreifen nicht, das hatte ich ja schon erwähnt, das sind ungefähr 100 Kilobyte, das ist nicht viel, aber da fängt es halt an. Wer schon lange mit Lochkarten gearbeitet hat, auch im Zuge von Jacquard oder dann von Hollerith, das hatte ich ja erwähnt, das ist IBM, eben die aus der Hollerith-Maschine AG auch vorgegangen ist, die schon vor der Computertechnik ihre Informationen auf Lochkarten gespeichert haben, so wie Hollerith seine Volkszählungsdaten. Aber IBM, die ja so Büro-Rechenmaschinen gebaut hat, denen es nicht darum geht, frei programmierbar zu sein, sondern einfach so die gängigen Rechenarten auszuführen, die wurden halt mit solchen Lochkarten gespeist. Und da sehen Sie hier so 80 Zeichen, was der Grund war, dass lange Zeit Monitore auch nur 80 Zeichen darstellen konnten, weil man halt sagt, das ist so eine Zeile einer Lochkarte. Und dann wird pro Zeichen so eine Spalte bedruckt. Und zwar entweder die Zahl oder ein Buchstabe, nicht? Also wenn ich eine Zahl habe, dann schreibe ich runter, wenn ich einen Buchstabe habe, da sehen Sie da drüber, dann habe ich halt A, B, C ist die obere Zeile, dann ab J ist es dann die mittlere Zeile und ab R ist es dann die, oder S ist es dann die untere Zeile. Und dann können Sie noch Sonderzeichen machen, indem Sie sozusagen da unten haben Sie noch eine Zeile, die können Sie dazu kodieren. Also ist im Grunde genommen, liest sich das recht geradlinig, wenn man es kennt, den Code. Der steht ja im Prinzip auch auf jeder Karte nochmal drauf. Und so eine Karte ist eine Zeile. Also wenn Sie programmieren mit solchen Karten, haben Sie pro Befehl eine Karte. Und da können Sie sich ja vorstellen, Sie haben ja mal programmiert, was das an Lochkarten bedeutet hätte. Zusätzlich kommen natürlich die ganzen Fehlerkorrekturen und so weiter. So, und heute nicht, also Windows 2000 hat 13,5 Millionen Codezeilen und ich glaube, da gibt es so Vergleiche, was World of Warcraft, wie viele Millionen Codezeilen das hatte, also oder hat, was da so im Vergleich ist. Abgetastet wird es in der Regel elektromechanisch, also Sie haben, oder wurde es elektromechanisch, also Sie haben solche, guten Tag, die Vorlesung beginnt um 9:15. Ja. Also Sie haben halt solche Fühler und wenn die durchgehen, das ist wie bei Hollerith, der hat das in Quecksilber getaucht, hier gibt es dann verschiedene Varianten. Sie können es auch mit Licht machen, also da, wo das Licht durchgeht, ist ein Loch oder Sie pusten Luft und wo die Luft halt durchpusten wird. Das gibt ganz viele Verfahren, wie man Lochkarten ausliest, aber es verschwindet ja dann so in den 50er Jahren, 60er Jahren, weil es einfach bessere Speichermedien gibt. Obwohl, naja, in den 60ern verschwindet nicht. Also gerade die Benutzer müssen lange noch mit Lochkarten arbeiten, eigentlich bis es diese Disketten gibt. Aber für den Hausgebrauch sonst, also zur Speichern von Daten werden da nicht mehr gespeichert. Da gibt es dann halt diese Magnetbänder oder Festplatten etc. Eine andere Form des Speicherns von digitalen Informationen sind Listings, also einfach Ausdrucke von Programmcode. Das ist in dieser Form nicht direkt ausführbar. Sie brauchen ja immer einen Compiler oder einen Interpreter, der das Zeile für Zeile dann auch wieder übersetzt. Aber nichtsdestotrotz können Sie aus diesem Listing das komplette Programm rekonstruieren. Und Computerzeitungen machen das bis heute, aber nicht mehr so exzessiv wie früher. Also heute sagt man, also hier ist das Listing, ihr könnt es euch aber aus dem Netz runterladen oder auf beiliegender CD kopieren. Aber als es das noch nicht gab, so in den 80ern und frühen 90ern, war man gezwungen, wenn man das Programm haben will, musste man das halt eintippen. Oder man schrieb einen Fax oder man schrieb einen Brief hin und bekam dann irgendwie die Diskette zugeschickt. Das war alles sehr mühsam, also tippte man es ein. Und dann, also das ist links, ist das normale Listing. Also Sie haben vorne die Zeilennummer und dann den Befehl, das ist irgendwie so ein Basic. Und rechts sehen Sie die verbesserte Fassung. Das Problem beim Abtippen ist, wie schon bei den Buchkopisten im Mittelalter, das Problem des Fehlers. Also man kann ja abtippen, aber man kann sich ja verschreiben und das muss man dann finden. Und manchmal ist es ein Fehler, wo das Ding dann sagt, Syntax-Error, Sie haben ein Semikolon vergessen. Manchmal ist es aber auch so ein logischer Fehler, da tippt man statt ein W ein M und dann ist eine andere Variable drin und man hat viel Scherereien. Also gab es dann die Möglichkeit, da Prüfsummen zu machen. Also immer wenn man eine Zeile eingetippt hat und auf Enter drückt, dann wurde gesagt, die Zeile hat den Wert 570 und dann guckt man im Listing, aha, 570 ist in Ordnung, das heißt kein Fehler. Wenn es eine andere Zahl ist, sagt eben die Summe nicht, wo ist der Fehler, aber man weiß wenigstens, da ist einer und schaut sich das an. Die Vorlesung beginnt um 9:15. und sie ist mittwochs. Meine Güte, ich dachte ja nicht, dass ich im Master nochmal so irgendwie mit den Leuten reden muss. Gut, also, Checksum. Das kann man auch bis zur Spitze treiben, indem man sagt, Basic braucht Interpreter oder Compiler. Das ist wieder sehr langsam. Wir können direkt Maschinencode eintippen. Und das war Code, also das ist, im Prinzip sind das nur Zahlen, die werden direkt als, das sind noch nicht mal Assembler, das ist unter der Assembler-Ebene, also das ist wirklich reiner Maschinencode, zumindest nicht binär, also nicht Nullen und Einsen. Und so haben wir früher Software eingegeben. Das war total fit, also das war eine richtig fixe Software, aber das war in Form von Pair-Programming, da einer diktiert, einer schreibt und man wusste so, in einer Stunde schaffen wir eine Spalte oder zwei Spalten und dann wusste man, fünfseitiges Listing muss man halt irgendwie einen halben Tag investieren, dann hatte man es. So, das ist, kommt dem Binären schon nah, ist aber im Grunde genommen ja eine reine, also hier ist es gebeamert, aber das ist eine reine Papierform, ist aber digitaler Code, man kann es kopieren, man kann es genauso reproduzieren, hat genau die gleichen Probleme, niemand weiß jetzt, was das für ein Programm ist, Sie wissen es nicht, ich weiß es auch nicht, weil die, also man könnte es jetzt noch wahrscheinlich emulieren, aber es ist ja auch nur ein Ausschnitt. Im Grunde genommen ist es nur eine reine Liste von Zahlen und wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben, weil die Maschinen, die das ausführen können, es gibt sie halt noch, aber sozusagen im Listing sieht man es auch gar nicht an. Worauf ich aber hinaus will, ist, wenn Sie akzeptieren, dass das ein digitaler Speicher ist, weil der alle charakteristischen Merkmale des digitalen Speichers hat, und zwar nicht maschinell automatisch ausgelesen wird, obwohl heute könnte man durch Scannen, also könnte man es sogar automatisch wieder verarbeiten, OCR. Aber wenn Sie akzeptieren, dass das ein digitaler Speicher ist, weil dort auch Computerprogramme gespeichert sind und das Ganze ja irgendwie auch maschinennah aussieht, dann müssen Sie auch akzeptieren, dass das ein digitaler Speicher ist. Das ist jetzt eine Bibelhandschrift aus dem 6., 7. Jahrhundert. Obwohl, das ist ja, glaube ich, ein Druck. Das dann später. Aber nichtsdestotrotz, das Schrift, normale Schrift, die auch auf endlichen Alphabeten basiert. Also hier sind zwar nicht Nullen und Einsen, Sie haben jetzt 26 oder sogar 52 Zeichen. Aber im Grunde genommen haben wir genau das gleiche Phänomen. Wir haben also eine Codierung, die man erstmal lernen und lesen und verstehen muss, die man verlustfrei kopieren kann. Sie können natürlich nicht dieses Blatt kopieren, aber Sie können das natürlich abschreiben oder nochmal neu eintippen. Und im Grunde genommen geht es ja nur um den Informationsgehalt dahinter. Es sei denn, man ist halt Paleo-Typograf und will halt wissen, wie genau wird da was gesetzt oder welche Type ist das. Aber wenn Sie nicht auf die Typografie schauen oder die Geschichte des Buchdrucks, sondern sagen, ich will eigentlich lesen, was da steht, dann ist es Ihnen egal, ob das Ihr Text ist oder ob den jemand anders geschrieben hat. Sie müssen ihn nur lesen und entziffern können. Und im Grunde genommen kann man sagen, jedes Medium, was mit endlichem Vorrat an Alphabeten auskommt, also ob das 0 oder 1 sind, da hat man zwei Zeichen oder eben die 26 Zeichen plus ein Leerzeichen, muss man ja sagen, des Buchdrucks, ist im Grunde genommen, also es ist nicht das Gleiche, aber es ist doch sehr, sehr stark vergleichbar und das macht digitale Medien aus. Es sind so diskrete Codierungsformen. Das wird heute selten gemacht, dass man Listings rausgibt oder dass man Daten in Form von solchen Buchstaben speichert, also auch als Programmcode, sondern man ist gewohnt, irgendwie digital ist, wenn es 0 oder 1 ist. Das ist aber zu kurz gegriffen. Digital ist, wenn es halt aus diskreten Zuständen besteht und nicht, und das wäre jetzt das Gegenteil, also das, die andere Seite wären dann analoge Speicher, eben bei Schallplatten oder bei Bildern auch, wo man beliebige Zwischenstufen hat. Man kann zwar Bilder digitalisieren, aber dann ist ja genau dieser Punkt, was ich letztes Mal erwähnt habe, dass sie es dann diskretisieren müssen, entweder in der Zeit oder im Raum. Und dann hat man natürlich digitale Speicher, aber Bilder selber sind also als solche nicht digitalisierbar, weil sie nicht sagen können, ein Bild setzt sich zusammen aus folgenden 500 Basiswörtern oder Musik. Musik ist eine Form von Sprache, das heißt, wir haben einen Zeichenvorrat und eine Grammatik und daraus setzt sich das zusammen. So funktioniert es ja nicht. Man kann es, also die Musiknotation, die hat sehr viel Formales, nicht? Und auch sehr viel Digitales, aber nicht die gehörte und gelebte Musik. So, das führt uns dann aber zu diesen analogen Digitalspeichern. Also wir haben hier, also bei Papier, bei Ferromagnetismus ist es ganz ähnlich. Wie kann man eigentlich digitale Informationen auf magnetische Träger aufbringen. Ich hatte ja schon erwähnt, ich glaube, bei der Geschichte der Rechentechnik haben Sie ja schon gesehen, diese Quecksilberverzögerungsleitungen, wo man das in Klang unterbringt, also so eine Quecksilberröhre mit Schallwellen oder diese Williams-Röhre, wo sie, habe ich, das habe ich erzählt, oder? Erinnern Sie sich, ja. Die Williamsröhre, wo durch Lichtpunkte auf braunschen Röhren, die wiederum durch Lichtdetektoren abgetastet werden, so eine Form von Massenspeicher entsteht, digitalem Speicher, der sehr empfindlich ist, aber zumindest eine längerfristige Speicherung ermöglicht. Das ist ja gar nicht einfach, wenn man sich nicht nur auf diese Lochstreifen und Lochkarten verlassen will, die von der Zugriffszeit sehr langsam sind und von der Speicherdichte auch. Aber das waren Williamsröhren auch. Also da ging es vor allem um die Zugriffszeit bei diesen Lochkarten oder Lochstreifen, bis man da ist, es dauert. Und deswegen waren so Quecksilberverzögerungsleitungen oder natürlich gleich Röhren, also die so an- oder aus digital speichern, aber sehr kostspielig sind, war schon früh die Suche entbrannt, wie kann man es eigentlich anders machen. Und eine Variante ist eben Ferromagnetismus, der eine besondere Eigenschaft hat, die hier als Hysterese-Kurve bezeichnet ist. Also Hysterese ist, also kommt vom Griechischen, heißt hinterher, also wenn die Wirkung anhält, auch wenn die Ursache fortgefallen ist. So ein hysterischer Mensch ist jemand, der hat irgendwie was erlebt und also kann dann auch stundenlang sich darüber aufregen, auch wenn das, was ihn aufregt, eigentlich schon längst vorbei ist. Da kommt das dann auch her. Also Hysterese, nicht von hinterher. Und da hat man das Fortdauern einer Wirkung nach Wegfall der Ursache. Sie haben eine Feldstärke. Die Feldstärke auf diesem ferromagnetischen Material, die bleibt an, auch wenn die Magnetisierung aufhört. Also H ist die Feldstärke, die Sie messen können, und M ist die Magnetisierung. So, und wenn Sie jetzt die Magnetisierung hochtreiben, oder wenn Sie die Feldstärke, machen wir es andersrum, wenn Sie die Feldstärke erhöhen, das ist H, nach rechts gehen, dann steigt die Magnetisierung an. Das ist, also wenn Sie oben rechts sehen, wenn Sie bei Null anfangen, nicht? Das erste Mal geht es aus der Mitte nach oben rechts hoch in diese Schleife und ist dann irgendwann gesättigt. Das heißt, wenn Sie die Feldstärke etwas höher setzen von diesem Schreiblesekopf, dann ist das der Bereich magnetisiert und dann können Sie auch mit erhöhter Feldstärke nicht noch mehr machen. Da sind diese Elementarmagnete da drin, die sind dann ausgerichtet. So, und danach schalten Sie die Feldstärke zurück auf Null und dann bleibt eine Remanenz, also dann bleibt eine Magnetisierung zurück. Das ist diese Hysterese. Nicht, jetzt gehen Sie sozusagen, wir fangen oben rechts ein, jetzt gehen wir links runter, aber selbst wenn die Feldstärke Null ist, ist die Magnetisierung noch vorhanden. Um die jetzt wieder zu löschen, müssen Sie erstmal die Feldstärke umdrehen, also gehen ins Negative, dann gibt es irgendwann den Punkt, also wenn die Koerzitivkraft vorliegt, also wenn die Feldstärke so stark genug ist, dann ist die Magnetisierung weg. Und wenn Sie jetzt noch weitergehen, dann können Sie sozusagen auch hier in dem Negativen, bei negativer Feldstärke in den Sättigungsbereich kommen. Und wenn Sie dann wieder die Feldstärke ausschalten, bleibt eine Magnetisierung zurück, aber diesmal im Negativen. Das heißt, Sie können die Magnete auch andersrum ausrichten. Das Ganze passiert sogar noch in so Sprüngen, also keineswegs so analog, wie das auf der Zeichnung ist, sondern immer in so Treppen, was daran liegt, dass Sie halt diese Elementarmagnete, also diese Atome, dass die sich gruppieren, die clustern sich zusammen zu sogenannten Weiß'schen Bezirken, das hat ein Herr Weiß entdeckt, und das sind wirklich auch so sichtbare Cluster von Elementarmagneten, und da kippt immer ein ganzer um. Also es kippen nicht die einzelnen Atome, sondern wenn die Feldstärke groß genug ist, kippt halt ein neuer um, und das wäre dann wieder so ein Sprung. Und wenn sie stark genug, das sehen Sie dann hier oben auf dem Diagramm auch, was so wie Schuppen aussieht, das sind halt die ausgerichteten Weiß'schen Bezirke, was so als kleinste Einheit auf dem ferromagnetischen Träger anzusehen ist. Da wird jetzt nicht das eine Bit gespeichert. Sie arbeiten daran. Sie möchten gerne wirklich, dass jeder Weißbezirk unterschiedliche Informationen speichert. Darunter kann man nicht gehen, aber alles, was da drüber ist, dann braucht man halt 10 Weißbezirke, um ein Bit zu speichern. Das ist ja eine Verschwendung. Und wenn wir mehr Informationen auf der gleichen Fläche unterbringen wollen, müssen wir halt möglichst wenig Weißbezirke zusammenfassen. So ein Weißbezirk hat so eine Größe von 0,01 bis 1 Millimeter in diesem Diagramm, also viel kleiner, ist dann halt schwieriger. So, also das ist die Grundlage des ferromagnetischen Speichers, nicht? Also Sie haben Hysteresekurven, Sie haben Feldstärke und eine Magnetisierung, die übrig bleibt. Das wird ausgenutzt schon in den 30er Jahren. Hier zum Beispiel ein Magnettrommelspeicher, der so eine Walze ist. Und dort haben Sie dann die ferromagnetischen Stoffe drauf. Und das dreht sich, dieses Gerät, und fährt an diesem Schreiblesekopf vorbei. Und der liest dann jeweils 4 Bit aus, also so eine Zeile. Wird eingesetzt für diese mechanischen Rechengeräte als Zwischenspeicher. Ist eben nicht wirklich Random Access, Sie müssen ja dieses Ding immer drehen, aber es rotiert auch recht schnell. und kommt dem, was wir Festplatte nennen, da schon verblüffend nah, ist aber natürlich nicht besonders Speicher, also viel passt da nicht drauf. Aber nichtsdestotrotz fängt das in den 30ern an. Das geht zeitgleich mit der Entwicklung der Tonbänder, die ja auch in den 20er Jahren eher so militärisch eingesetzt werden in den 30ern, aber da wird natürlich auch auf ferromagnetischen Speichermedien gearbeitet. Und die Magnetbänder, das ist dann nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, werden sie auch zivil nutzbar. Und hier bei der Univac, die hatte ich ja vorgestellt, so als erster kommerziell verfügbarer Rechner ab 1951, die Schriftrollen der Informationsgesellschaft, nicht, auch da müssen sie die einlegen, müssen dann spulen. Und das hatte ich ja so erzählt, was die dann die ganze Zeit machen. Auf so ein Band passen 1,4 Megabyte, kann man, also nicht viel, nicht, also was da drauf passt. Aber gut, man konnte ja Bänder beliebig, also die waren nicht sehr teuer, konnte die dann beliebig vervielfältigen. Und damit wurde ja auch fleißig geworben, aus dieser 1,4 Megabyte, das sind immerhin 20.000 Lochkarten. Also das ist hier nicht Univac, Magnetic Tape, Faster Fact Power for Management. Man wusste auch schon, an wen man sich richten muss. Univac wusste es nicht, aber Remington Rand wusste es. Da sind sie ja dann recht schnell aufgekauft worden, weil Univac die Leute das nicht vermarkten konnten. Aber die Marketingabteilung von Remington Rand sagt, also wer kauft, nicht die Ingenieure kaufen, sondern die Manager, also ist es nicht Faster Rechenpower for Computer Geeks, sondern Fact Power for Management. Und das ist ein echter Fortschritt, ganz klar. Zumal, wenn so ein Band runterfällt, ist es nicht gleich hinüber, aber wenn so ein Kasten mit Lochkarten runterfällt, die kriegen sie nie wieder sortiert. Das war auch noch so ein Problem. Hier sehen Sie dann Mai 2006, IBM-Forscher packen Daten auf ein Magnetband bei einer Schreibdichte von 6,67 Milliarden Bits pro Quadratzoll. Das ist schon ganz schön viel im 2006. Aber 2010, Forscher von IBM in Zürich haben in Zusammenarbeit mit dem Fujifilm auf ein weiterentwickeltes Testmagnetband 29,5 Gigabit pro Quadratzoll geschrieben. Das ist fast 40 Mal so viel, wie mit aktuellen Produkten erreicht wird. Sie wollten das belegen, das und so weiter. Also sie wollen zeigen, dass diese Magnetbänder immer noch aktiv sind. Das Interessante, wo es benutzt wird, ist bei so Streamern. Also wenn Sie mal über Nacht ein Backup von Ihrem ganzen Serverfarmen anlegen wollen, und das ist in Rechenzentren ja nicht unüblich, dann haben Sie ja vielleicht Terabyte-Platten, aber da können Sie eine neue Platte kaufen und ein Backup machen. Was gerne gemacht wird, sind Magnetbänder. Das dauert länger, aber von der Speicherdichte ist ja da einiges zu holen. Und viele Backup-Systeme laufen über solche Band-Tonbänder bis heute. Und da wird halt, solange da, also auch damit zusammen die Plattenkapazität steigt, aber solange die Bandkapazität auch noch steigt, kann man das dann machen. So, und diese Bandkassetten verbrauchen keinen Strom, sie sind nicht so, also sind robuster als Festplatten, die ja immer gerne mal crashen, dann ist gleich die ganze Platte hinüber. Und diese Bänder können Sie dann erstmal einlagern in den Safe und dann sagen Sie, ich mache einmal im Monat ein Backup und dann jede Woche und jeden Tag. Und dann gibt es so Strategien, dass Sie also zumindest für jeden Monat ein Backup haben und dann ein Wochenbackup und das tägliche wird überschrieben. Aber Sie können zumindest auf die Daten von letzter Woche immer zugreifen, weil das sonst in diesem Monatsbackup kommt. Und da stapeln sich dann halt einfach die Bänder. Das gibt es bis heute. Ansonsten haben Tonbänder oder jetzt Magnetbänder so in dem normalen Alltag keine große Rolle mehr. Wir spielen hier keine große Rolle mehr. Das war anders noch in den 70er Jahren. Also bevor, hier sehen Sie ja auf der rechten Seite, die Dame hat eine große Floppy Disk, die Sie ja vielleicht noch kennen. Also Sie kennen Floppy Disk, sind diese kleinen Scheiben, aber die gab es mal in 8 Zoll oder in 7 Zoll, 5,1 Zoll und jetzt 3,5 Zoll sind die Formate, die Sie wahrscheinlich am besten kennen. Da war sie auch wirklich floppy, also das war eine ganz weiche Scheibe. Und als Alternative gab es in der Zeit eben diese Kassetten. Das waren ganz normale Tonkassetten. Es gab auch teurere Spezialcomputerkassetten, aber das war eigentlich nur der Aufdruck, der das teurer machte. Die Technik war die gleiche. Und da haben sie dann die im Prinzip das gleiche Verfahren. Sie haben so einen Schreiblesekopf, der je nach Spulenstrom, also ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, als lesender oder als schreibender Kopf arbeitet. Also Sie können da ein Magnetfeld aufbauen, was dieses Tonband beschreibt, oder Sie sagen, die Magnetisierung, diese Restmagnetisierung des Tonbandes reicht aus, um einen Strom oder dieses Magnetfeld, einen Strom in der Spule zu induzieren, die wir dann verstärken und auslesen. Also mit dem gleichen Prinzip können Sie lesen und schreiben. Das gilt ja bis heute. Sie können ja mit einem Mikrofon, können Sie ja auch als Kopfhörer benutzen oder mit einem Kopfhörer können Sie als Mikrofon benutzen, je nachdem halt, wenn Sie in so einen Kopfhörer reinsprechen, gibt ja hinten Strom raus. Nicht? Das ist ein schlechtes, aber ein funktionierendes Mikro. Und so ist das mit Schreibleseköpfen auch. Das ist ja das gleiche Verfahren. Sie haben immer ein Magnetfeld, was in einer Spule sich bewegt und damit einen Strom induziert. Oder eine Spule, die einen Wechselstrom also in den Wechselstrom reinkommt und dadurch entsteht ein Magnetfeld. Also so funktioniert das mit diesen Tonbändern. Und so eine Kassette hat 700 Kilobyte bis 1 Megabyte. Je nachdem, ob Sie eine 30 Minuten, 60 Minuten oder 90 Minuten Kassette nehmen. Kennen Sie Kassetten eigentlich noch? So ein bisschen schon, ne? Naja, Sie sind ja bald so eine Generation, die halt mit CDs aufwächst. Und man, also obwohl Kassetten, es gibt sie ja noch, aber sie sterben ja doch massiv aus. Nur als Datenträger werden Sie es wahrscheinlich nicht kennen oder haben Sie es wahrscheinlich nicht benutzt. Das war sehr mühsam, weil ich habe jetzt noch so Emulatoren, ich erinnere mich aber noch daran, da lädt man halt so ein Programm 20 Minuten. Wenn man halt so irgendwie ein größeres Programm haben will, dann muss man halt auf Play drücken und das einlesen und dann kann man Kaffee trinken, bis die Kassette durchgelaufen ist. Dann gab es aber Kassetten, die sagen, wir lassen das Thema so schnell laufen und da gibt es dann verschiedene Varianten. Also was interessant ist, ich habe jetzt kein Audiobeispiel, was interessant ist, das sind ja Nullen und Einsen, die Sie abspielen können. Kennen Sie noch diese Modems aus den 90ern, die sich verbinden oder auch Faxgeräte machen, dass diese Geräusche, die da rauskommen? So ähnlich klingt das, wenn Sie eine Kassette einlegen. Das sind so modulierte Audiosignale, das muss ja auf die, diese Kassette draufgebracht werden. Und das hat den Vorteil, also Sie können das auch in einer normalen Stereoanlage abspielen, im Kassettenplayer. Und dann kommen halt diese merkwürdigen Töne raus. So, und das hat aber den Vorteil, wenn Sie diese Töne irgendwo hören, können Sie sie auch aufzeichnen. Das wurde ausgenutzt aus Holland im Rundfunk der DDR, Basic Code, ab 1980. Das Esperanto für Computer soll es sein. Ich glaube, da habe ich sogar auch ein Filmbeispiel, das kann ich Ihnen mal zeigen. Warten Sie mal. Das ist ganz nett, das ist ja, wenn es das noch gibt. Der Computerclub. So, das ist so bla bla bla.
Das ausgefallene Thema vielleicht, es geht dabei um Didaktik. So, Pro Fressenburg.
So, da hört man es nochmal, aber es war nur ganz kurz.
Didaktik.
So, mal jetzt wird geschnitten.
Professor Pro Fressenburg, er kommt.
So. Und das war dann immer am Ende des Computerclubs, gab es dann so die Software von heute, bleiben Sie dran, stellen Sie Ihren Kassettenrekorder neben den Fernseher und wir senden jetzt noch 5 Minuten Software. Und das klang dann so. Und das ist Basic Code. Bitte? Ja, ja, und das war dann, also wenn Sie also nicht gleichzeitig noch gesungen haben oder irgendjemand ins Zimmer gerannt kam, also wenn Sie die sozusagen die Aufnahmequalität einigermaßen sicherstellen konnten, hatten Sie danach, Sie hatten Audiosignale, die über Rundfunk oder über Fernsehen übertragen wurden und die konnte der Computer dann, weil ja diese Kassette las, auch verarbeiten. Das funktionierte. Also das war so eine Möglichkeit, da konnten Sie sich das Abtippen sparen. Ansonsten konnte man auch immer sagen, rufen Sie es an und für 1 Euro, nee, damals D-Mark, und sich faxen wir Ihnen den Programmcode zu. Das war so eine Faxabrufnummer. Auch da irgendwie muss man ja da rankommen. Also die Variante, wir bilden es auf dem Bildschirm ab und Sie schreiben es ab, was auch geht, ist ja digital. Also wir wollen ja nur die Informationen. Wie es zu uns kommt, ist egal. Das wurde aber nicht gemacht, weil am Bildschirm schlecht zu schreiben ist und wenig Daten drauf passen. Was geht, ist so Videotext, aber ich glaube, da wurde nie Programmcode übertragen. Aber eben über Basic Code und das war dann so, selbst die DDR hat da mitgemacht, obwohl es aus Holland kam, also gar nicht im sozialistischen Osten entwickelt wurde, aber hat sich da sehr durchgesetzt. Hier sehen Sie noch eine Testplatte für Rundfunk der DDR. Also das war eine Variante, dass man Schallplatten mitlieferte. Auch in so Computerzeitungen gab es dann so, das waren so Plastikplatten, die man dreimal abspielen konnte. Dann waren sie hinüber, weil die Nadel die durchgerieben hatte. Aber man musste sie eigentlich nur einmal abspielen und auf Kassette übertragen. Dann hatte man es ja langzeitarchiviert, Hüstel. Das Problem ist hier natürlich auch Langzeitarchivierung. Wir haben auch jetzt wieder kein Gerät mehr. Doch, Schallplattenspieler haben wir noch, auch Kassettenspieler. Aber wir haben kein Gerät mehr, was das versteht. Und wenn wir die hätten, also dann müsste das ja noch auszuführen sein. Also die Computer, die werden nicht mehr gebaut. Die letzten stehen noch in Museen, aber die brechen einfach aus zeitlichen Gründen. Irgendwann bricht diese Hardware ein. Also da können Sie, das können Sie gar nicht retten, weil dann niemand mehr diese Leiterplatten herstellt oder die Chips herstellt, die dann irgendwann einfach kaputt sind. Sodass die Frage der Langzeit, also das Digitale wird immer so gesagt, ja, dann wird es digitalisiert, dann hält es ewig. Überhaupt nicht. Wenn Sie an diese Manuskripte denken, die halten seit 2 Jahrtausenden. Also haben wir Papyrusrollen, die sind 2000 Jahre alt. Oder noch länger diese Steinplatten. Auch das ist ja digitales Medium, nicht? Das ist halt ein anderes Schrift, also ein anderes Codierungssystem, was wir vielleicht nicht mehr lesen können. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Alphabet, was irgendwie beschränkt ist. Die sind irgendwie unkaputtbar, aber sowas, das, da ist man froh, wenn das 20 Jahre hält. Und wenn Sie sich an Ihre alten Datenträger, wenn Sie so mal so eine Diskette in der Hand haben, suchen Sie mal einen Computer mit Diskettenlaufwerk, das ist gar nicht mehr so trivial. Und wenn, müssen Sie einen haben, der WordStar 95 lesen kann oder so und müssen es konvertieren. Das ist ein Riesenproblem in der Archivierung von Medien. Wenn es gewisse Medien gibt, es ja nur noch digital. So, und dann hat man aber DVDs, klar hat jeder einen DVD-Player noch, aber was ist, wenn den mal keiner mehr hat? Weil dann irgendwie mit Laser basieren, ist total out jetzt, wo es diese holographischen Dinger gibt. Dann steht man da mit einem riesigen Bestand an digitalen Medien, der von einigen wenigen gelesen werden kann, vielleicht noch 50 Jahre und dann ist Schluss. Also muss man umkopieren, aber jedes immer ins neue Format kopieren und das alte, die alten Bestände auch noch, da braucht man Millionen von Arbeitsstunden, die keiner aufbringt. Und das sieht man also bei diesen halbtoten digitalen Medien, wo man sagt, ich kenne doch irgendwie, meine Eltern haben noch einen Schallplattenspieler. Da könnte man das abspielen, aber so man ahnt, dass bei diesen Lochkarten, da haben die Eltern nicht mehr ein Lochkartenlesegerät, da muss man dann schon in irgendwelche Computermuseen fahren und wenn sie noch weiter zurückgehen, dann ist das einfach weg. So Lochstreifen oder so, die es nur für diese Geräte gab, das verschwindet dann einfach. Nichtsdestotrotz, wir sind bei Ferromagnetismus. Das entwickelt sich dann, also dass es so ein bisschen Random Access wird, 1956 mit der ersten Festplatte, die IBM 305, RAMAC, Random Access Method of Accounting and Control. Das verweist auch darauf, dass diese Geräte ja im Wesentlichen für Bankdaten oder für Personalverwaltung eingesetzt wurden. So Accounting, da können Sie besser Ihre Konten oder Ihre Berechnungen durchführen. Und dieses Ding hatte auf 50 Scheiben a 24 Zoll doch immerhin 5 Megabyte Speicher. Das war gar nicht wenig. Also ich meine, es war weniger wahrscheinlich, als wenn Sie das gleiche mit Tonbändern gemacht hätten, aber eben Random Access. Das heißt, Sie können sagen, ich hätte gern diesen Speicher, dann fährt dieser Schreiblesekopf dahin. Die Zugriffszeit ist deutlich besser als bei diesen Magnetbändern. So, und dann geht es los, also 56, die erste kommerziell verfügbare Platte, die halt so funktioniert, das sehen Sie hier, also das ist das gleiche Prinzip. Sie haben Metallscheiben, in der Regel Metallscheiben, die mit einem speziellen ferromagnetischen Material bedampft sind. Und schon seit der ersten RAMAC, nicht, da waren halt 50 so Platten übereinander, gibt es unterschiedliche Anzahl von Scheiben, die übereinander gelegt werden und da gibt es so einen Schreiblesekopf, den sehen Sie ja auch vorne, der dann halt für jede Platte haben Sie einen Schreiblesekopf, der entsprechend präzise bewegt werden muss. Hier sehen Sie die IBM 3340, die hat 30 plus 30 Megabyte, weil 30 Megabyte fest drin sind und dann können Sie aber mit diesem Griff rausnehmen und nochmal 30 Megabyte dazusetzen. Das hat sie auch den Spitznamen Winchester, weil das eben so von John Wayne Filmen, also das hat so einen ähnlichen Handgriff von der Idee des Nachladens. Und seitdem heißen viele Festplatten eben auch Winchester-Platten, also hieß man eine Zeit lang so. Hier sehen Sie 1980 die Seagate, die es bis heute auch gibt als Herstellerfirma, 5 Megabyte für den Einbau in Personal Computer. Das Problem bei Festplatten ist, dass dieser Schreiblesekopf zwar eine schöne Idee ist, aber der muss, da die magnetische Kraft auf diesen Platten sehr gering ist, muss der Schreiblesekopf sehr dicht über der Platte sein. Bei Tonbändern, da legt man es wirklich direkt drauf. Also da gibt es diesen Abrieb von dem Tonband, was dann dazu führt, dass so ein Tonband auch regelmäßig umkopiert werden muss. Wenn Sie das irgendwie 100-mal machen, dann ist einfach das abgerieben und der Schreiblesekopf ist dann verschmutzt. Das wollte man bei den Platten nicht, weil die sich viel schneller gedreht haben, dass der Schreiblesekopf das berührt. Also schwebt der wirklich sehr fein über der Platte. Aber nichtsdestotrotz dotzt er halt dann doch mal auf, wenn Sie Ihren Computer bewegen oder wenn ein Laster vorbeifährt und der liest gerade, macht es halt mal dutsch und schwupps sind die Daten weg auf dieser Stelle. Das führt dann dazu, zu mehreren Dingen. Einerseits, wenn die Platte nicht arbeitet, dann fährt der Schreiblesekopf sofort in eine Parkposition. Und andererseits hochredundante Speicherung. Also Sie speichern nicht jedes Bit genau einmal, sondern eher so 2 bis 3 Mal. Und wenn es auf der einen Seite fehlt, dann ist es auf der anderen Seite noch da. Wenn wir heute Platten haben, die irgendwie 1 oder 2 Terabyte, ich glaube die erste 3-Terabyte-Platte ist gerade angekündigt, bedeutet es, dass da intern wahrscheinlich eher so 6 bis 10 Terabyte drauf gespeichert werden, die halt so redundant sind, dass Sie es gar nicht merken, wenn mal so eine Scheibe zur Hälfte ausfällt. Und bei Festplatten ist die gleiche Exponentialkurve wie schon beim Mooreschen Gesetz, also die Anzahl der Transistoren, die Sie auf einem Quadratzoll oder Zentimeter unterbringen können. Es geht einfach immer vorwärts. Und hier sehen Sie so die aktuellen Zahlen und die aktuellen Kurven, einerseits von 1984 bis 2006. Die Dinger werden kleiner, schneller, billiger, besser, robuster und eigentlich alles gut. Die nächsten Jahre wird das auch so weitergehen, aber wie jede Exponentialkurve ist es eine S-Kurve. Also es fängt langsam an und dann irgendwann, oder hier fängt es vielleicht rasant an, obwohl wenn sie weiter zurückgehen, eben langsam an und dann geht es exponentiell hoch und dann irgendwann also kommt man an physikalische Grenzen. Wir warten noch auf den Tag, an dem es soweit ist. Hier sehen Sie mal so eine Festplatte in der Mechanik. Hier sehen Sie auch den Abstand des Schreiblesekopfes im Vergleich, sagen wir mal, zu einem Staubkorn. Also den Abstand, den kann man hier gar kaum messen. Das ist links unten. Rechts unten, aber auf der linken Seite sehen Sie den Abstand. Der ist also wenige Mikrometer nur. Das Staubkorn ist riesig und dieser rote Rand da, das ist das menschliche Haar. Also wenn da so ein Haar auf so eine Platte käme, das wäre schon ein größtes Hindernis für so einen Kopf. Deswegen sind die auch so eingeschweißt und guarantee void if opened, wenn sie da reingucken, ist es hinüber, weil da so viel Staub reinkommt, dass sie das Ding dann selbst beim Zuschrauben nicht mehr benutzen können. Diesen Abstand kriegen sie hin, indem, also die werden inzwischen, sind die Schreibleseköpfe, der Abstand wird einfach nur dadurch erzeugt, dass sich die Platte so schnell rotiert, da entsteht dann so ein Luftpolster, also weil das Ding dann auf so einem Luftpolster aufsitzt. Und da kriegen Sie den Abstand hin. Aber 1980 sehen Sie noch die 22 Millionen Bits pro Quadratzoll. Die Grenze ist eigentlich in dieser Speichertechnik, das liegt an diesen Weißbezirken, bei 130 Gigabyte pro Quadratzoll. Also maximal können wir 750 Gigabit Platten bauen. Also Gigabit pro Quadratzoll. Also 750 Gigabit Platten ist das Maximum, was Sie kriegen können. Oder Gigabyte, nee, eigentlich Gigabyte. Ja, wie auch immer. Also es gibt eine Obergrenze, die längst durchbrochen ist. Wieso, fragt man sich. Nun, weil es solche Tricks gibt wie, Platten, genau. Also der Trick ist, sie speichern nicht mehr waagerecht drauf, sondern senkrecht. Also sie bringen diese Magnete senkrecht an und können jetzt bis zu 1 Terabyte pro Quadratzoll unterbringen. Also deswegen ist da wieder Room for Improvement und es kann weitergehen, sodass wir aktuell eben diese 2 Terabyte Platten im Markt haben und 3 Terabyte Platten angekündigt werden, indem Sie das senkrecht speichern. Und was Ihnen dann noch einfällt, also das Problem ist ja, Sie brauchen für jedes Bit physikalischen Raum. Das ist ja nicht irgendwo, sondern es wird ja wirklich auf magnetische Bezirke eingeschrieben und Sie können diesen Raum nicht beliebig verkleinern. Also es gibt Versuche von IBM, ein Atom, so die Ausrichtung eines Atoms für ein Bit zu benutzen. Vielleicht kommen wir da noch irgendwann hin, das ist dann aber nicht mehr ferromagnetisch. Aber durch diese senkrechte Perpendicular Recording heißt es, durch diese senkrechte Beschreibtechnik haben Sie zumindest die Möglichkeit, deutlich mehr Informationen auf dem gleichen Raum zu speichern wie vorher. Das führt dann zur Entwicklung, oder führte, muss man sagen, auch das ist so ein kurzes Aufbäumen, zur Entwicklung von den Microdrives, also ganz kleine Festplatten, die so klein sind, dass sie in die, das ist so groß wie so eine Compact-Flash-Karte, also die in so Kameras reingesteckt werden. Die Schnittstelle ist normiert, die ganze Technik ist dahinter also sehr fein gearbeitet, sodass sie, also die Kamera oder was auch immer darauf speichert, weiß gar nicht, dass da eine Festplatte drin schnurrt, sondern sagt einfach, ich habe einen Speicher und ich lege auf diesen Pin, lege ich hier mal 1 Volt und hier was anderes und dann muss sich der Inhalt darum kümmern, dass das abgespeichert wird. Das war mal 2005 ganz aktiv, aber dann kamen diese Flash-Speicher raus, die auch wieder schneller, billiger und robuster sind und so dass schon 2 Jahre nach der Einführung oder 2 Jahre, also seit 2007 eigentlich Microdrives gar nicht mehr hergestellt werden oder verkauft werden, weil sie durch diese Flash-Speicher restlos ersetzt wurden. Denn auch hier, die Mechanik ist einfach, das ist zu empfindlich im Vergleich zu Flash-Speichern. Und ich komme ja vielleicht noch zu Flash-Speichern heute. Und dann sieht man das. Also das ist wieder so ein Medium, wer damals noch geht's, weil es noch Geräte gibt, die dieses Format lesen können, aber schon in wenigen Jahren sind Microdrives einfach obsolet. Kann man sagen, kann auch niemand mehr lesen. Viel erfolgreicher waren diese sogenannten Floppy Disks, also Plastikscheiben. Ab 1969 gibt es die vom IBM-System 360, 370. Das sind ganz, wirklich ganz weiche Plastikscheiben, die wiederum mit so ferromagnetischem Material bedampft werden. Und hier sehen Sie schon eingeteilt dann beim sogenannten Formatieren. Das Formatieren erfolgt vor dem Mattieren. Formatieren werden die in solche Bezirke eingeteilt und dann brauchen sie halt, weil das wieder eine empfindliche Oberfläche ist, brauchen sie noch diese entsprechenden Schutzhüllen, damit diese Floppy, also die weiche Scheibe darin, nicht zu stark beansprucht wird. Hier sehen Sie nochmal so die Entwicklung von 8 Zoll, eben 1971 mit 80 Kilobyte immerhin. Und dann 5¼ Zoll, auch hier die Kilobyte steigen, aber die Größe schrumpft interessanterweise. Das waren auch noch weich, die waren auch noch weich. Da war auch selbst diese Umhüllung war relativ flexibel, deswegen eben auch Floppy Disk. Bis dann zur 3,5 Zoll Diskette, die bis heute kann man nicht mehr sagen, aber die halt bis vor wenigen Jahren noch gebräuchlich war. Inzwischen müssen Sie sich irgendwo anstellen, wenn Sie ein Laufwerk suchen. Das ist ja das Problem. Mancher hat noch so seine Bachelorarbeit oder Schulreferate auf diesen Datenträgern und muss sich aber bemühen, die nur auszulesen. Und selbst wenn er sie auslesen kann, muss er die Software haben, die das versteht. Und das ist ein größeres Problem. Wenn Sie noch solche Bestände haben, von denen Sie meinen, da gucke ich erstmal nicht mehr rein. Wahrscheinlich in 10 Jahren können Sie da gar nicht mehr reingucken oder wirklich nur unter erheblichen Mühen. Das kann man aber natürlich umkopieren, da passen ja nur 1,4 Megabyte drauf, also so viel wie auf so ein Tonband, kann man sagen. Und es hat angefangen eigentlich der Niedergang mit Apples iMac, so um 2000, das war der erste Rechner, der kein Diskettenlaufwerk mehr hatte, was damals sehr schmerzhaft war, vor 10 Jahren, aber das Argument war eigentlich ziemlich einleuchtend zu sagen, 1,4 Megabyte, das verschicken wir in einer E-Mail. Also wenn Sie das als Daten jemandem geben wollen, dann schreiben Sie eine Mail und hängen es an und dann hat er das auch. Da müssen wir nicht, also die Technik, also die müssen nicht Raum verschwenden, um diese minimalen Datenmengen zu übertragen. Und da ist ja auch was dran. So, und das hat sich dann eben durchgesetzt, sodass man heute vergeblich Diskettenlaufwerke sucht. Wo es Magnetspeicher noch gibt, sind auf diesen Magnetkarten, die eben auf der Rückseite von Kreditkarten oder EC-Karten sind, wo man das Gefühl hat, es ist ja alles sehr sicher, weil man ja gar keine Daten sieht. Diese Security by Obscurity-Sachen, also Magnetkarten lässt man liegen oder gibt sie dem Verkäufer mit und der kurz ins Hinterzimmer verschwindet und sie in das Lesegerät einlegt. Natürlich ist sehr gut dokumentiert, wie und in welcher Form Daten gespeichert werden und wo genau das Passwort sitzt, das so gut verschlüsselt ist, dass man es ja bestimmt nie auslesen kann. Das führt in den letzten Jahren dazu, weil auch da die Dekryptung, also die Entzifferung doch billiger wird, das ist sogenanntes Skimming. Also auf, sagen wir mal, einen Geldautomaten, hier ist wieder was, Sie haben bestimmt schon davon gehört, aber das ist sozusagen der Aufklärungsteil dieser Vorlesung, da haben Sie was Praktisches fürs Leben. Wenn Sie an einen Geldautomaten kommen, der Ihnen verdächtig erscheint, gehen Sie wieder weg. Denn was kann sein, dass halt böse Menschen vor diesen eigentlichen Einzug einen künstlichen Einzug gesetzt haben und der liest Ihre Karte aus, leitet sie an die Maschine weiter, funkt aber die Daten, die er ausliest, an einen nahegelegenen VW-Bus. Und in diesem lustigen Halter für Prospekte ist eine kleine Kamera integriert, die genau auf die Tastatur schaut, sodass Sie Ihre geheime Nummer, wenn Sie die eintippen, die wird gleich mit übertragen. Und sodass, wenn Sie den Automaten verlassen in diesem Auto, was da in der Nähe parkt und mit dem Funksignal ausgestattet ist, dass da schon die Karte kopiert ist mit Ihrer PIN, sodass, sobald Sie irgendwie den Automaten verlassen, wahrscheinlich Ihr Konto schon geleert wird. Es wird empfohlen, dann also nicht zu versuchen, die Technik zu zerstören, weil ja die Bösen meistens auch in der Nähe sind und man weiß nicht, wie die reagieren, wenn man das wegnimmt. Inzwischen haben die Banken aber nachgerüstet, muss man sagen. Also viele Automaten haben jetzt so Sicherheitsvorkehrungen, damit man klar macht, also wir skimmen unsere Automaten selber. Also es ist keineswegs, dass der Aufsatz künstlich ist. Aber das ist so ein gängiger Streit, das nimmt auch zu, also der, was damit an finanziellem Schaden entsteht. Manche bauen eine ganze Frontplatte davor, also da gibt's so, das ist eine eigene Industrie geworden. Und ganz beliebt natürlich diese Handskimmer, nicht? Also wenn Sie das dem Kellner in Ihrem Urlaubsland geben, der mal kurz durch die Hand zieht, oder hier das Bein hoch, und dann schwupps hat er die Kopie Ihrer Karte. Und natürlich das Entschlüsseln dieser PIN-Nummer, das ist dann eine triviale Angelegenheit, also trivial nicht, aber es ist jetzt nicht wirklich schwierig. Und so können Sie Kreditkarten in einer großen Geschwindigkeit kopieren, weil die Daten darauf halt gar nicht sicher sind. Inzwischen gibt es genau deswegen die Diskussion, wir gehen über auf diese Chips, die da auf diesen Karten sind, oder andere Verfahren, die das sicherer machen, und diese magnetischen Speicher haben eigentlich ausgedient. Also da muss man sich bessere Verfahren einfallen lassen. Aber wir sind noch nicht dabei. Also jetzt ist wieder genau der Zeitpunkt. Die Technik ist so billig, dass man es ist billiger, es zu kopieren und damit zu betrügen. Also bei Geld sagt man immer, Geldscheine, um einen 50-Euro-Schein zu fälschen, müssen Sie irgendwie 60 Euro investieren, also lohnt sich das nicht. Aber um eine Kreditkarte zu fälschen, jetzt so seit ein paar Jahren, müssen Sie eigentlich gar nichts mehr investieren, weil diese ganze, sehen Sie ja, so Sets können Sie im Internet kaufen, das kostet irgendwie 50 Euro. mit allem drum und dran, also Lesegerät, Schreibgerät, Blankokarten und USB-Verbindungen, können Sie alles machen. Die Software gibt es dann in den entsprechenden Foren, also Skimming für Anfänger ist ganz einfach. So, und da es so billig geworden ist, muss jetzt reagiert werden und eine denkbar ungünstige oder unsichere Technik wie Magnetkarten auf solchen Plastik, also Magnetstreifen auf Plastikkarten, das stirbt einfach aus. So, das ist so der Bereich magnetische Speicher, überall am Bröckeln, also noch in diesen Streamern hält es sich noch, also beim Backup, nicht von so über große Magnetbänder. Ansonsten stirbt es einfach aus als Speichermedium. Interessanterweise, also was jetzt noch, das wäre jetzt eben analog speichern, wäre Tonbandkassetten, aber auch Videokassetten, da wird es ja auch, also VHS-Kassetten. Auch da haben Sie ja vielleicht noch die eine oder andere Sammlung zu Hause und fragen sich, was Sie damit wohl machen. Und irgendwann müssten Sie das mal kopieren. Machen Sie es jetzt. Sie sind jetzt in diesem, also die Zeit läuft gerade aus, wo es Geräte gibt, die ein VHS-Lesegerät und ein DVD-Brenner haben. Beides. In 3 Jahren müssen Sie sich ein VHS-Gerät noch über eBay kaufen und das irgendwie anschließen an einen DVD-Brenner oder an Ihren Computer. Aber noch gibt es Kombigeräte, die beides können. Da müssen Sie halt nur reinstecken aufs eine und auf der anderen Seite und haben dann eine Kopie. Das sind so Übergangszeiten. Wenn ein Medium gerade im Niedergang ist und das Neue kommt, gibt es mal ein Zeitfenster, in dem man es verhältnismäßig einfach kopieren kann und danach geht nur noch der Gang ins Museum. Nee, da gibt es eine Zeit, da müssen Sie jemanden kennen, der noch dieses alte Gerät hat und dann irgendwann ist, wie gesagt, die Sache zu Ende. Also wenn Sie jetzt noch analoge Magnetträger haben, kopieren Sie jetzt, denn in einigen Jahren kann es schon zu spät sein. Außerdem werden die durch Lagerung nicht besser. Das war schon bei den Kassetten klar, sodass hier in den 80er Jahren, also wird schon länger beforscht, aber in den 80er Jahren dann dazu führt, dass man sagt, wir brauchen einen Ersatz für diese Tonbandkassetten und die Schallplatten, also für beides, und eben auf optische Speicherung übergeht. Damals, also CD, Compact Disc, Digital Audio von Philips und Sony zusammen entwickelt. Die Größe ist eigentlich ganz interessant, also vielleicht erstmal definiert. Ne? Also wie so ein Ding beschrieben wird, ist genau definiert in einem sogenannten Redbook. Für jedes CD, also für jedes optische Trägermedium gibt es so ein spezielles Buch, Yellow Book und Orange Book, also was halt auch eine internationale Norm ist. Soll 60 Minuten fassen, beziehungsweise maximal 74 Minuten. Und da hat man sich gefragt eben, also wieso so lange? Naja, es gibt eine klassische Aufnahme von Beethovens 9. Symphonie von Wilhelm Furtwängler und da hat man gesagt, die muss da drauf passen. Also das ist so eine Schallplatte, aber ohne umzudrehen. Das war so ein bisschen die Idee. Also hat man sich überlegt, wie groß muss das sein und wie viele Informationen müssen drauf passen. Dann hat man, ich glaube, Karajan gefragt. Ich glaube, Furtwängler hat, glaube ich, 74 Minuten, das war dieses maximal dirigiert und Karajan hat gesagt, ich hätte es viel schneller dirigiert. Also das war aber so, das sind so diese historischen Wurzeln, wie lange das... Also wie viel Speicher muss da drauf? Was müssen für welche Qualität muss rauf? Also wir sprechen ja noch über Audiokodierung, aber hier schon zum ersten Mal, also auch im Anschluss an die letzte Vorlesung, 16-Bit ist die Auflösung, was eben fürs Ohr ja mehr als ausreichend ist und 44.100 Abtastungen pro Sekunde. Das, warum 44.100 bei der CD, das liegt daran, dass sie das war so ein Videorekorder, der hatte Videokassetten und da konnten sie halt, das ist also sozusagen von den Zahlen her ist nicht so wichtig, aber sie hatten 294 nutzbare Zeilen und 50 Bilder pro Sekunde für PAL-Videosignale und da passen halt genau 100 oder 1.400.000, also diese 1.411.200 Bit pro Sekunde drauf und das wiederum ist dann bei diesen 2x16-Bit führt zu diesen 44.100. Also die Zahl im Einzelnen ist egal. Warum aber 44.100, fragt man sich oft bei Audio, warum nicht 42.000 oder 44.000 Punkt? Das liegt an der Synchronisation mit den bis daher gängigen Aufnahmeformen, also für Studioproduktion. Das war eine bestimmte Videokassette, die eigentlich Videosignale speichert, auf der man aber auch nur Audiosignale speichern konnte. Und so schnell wie die lief, da passte eine bestimmte Datenmenge drauf und das führt bei 16-Bit Lautstärke pro Kanal, also 2x16-Bit für Stereo, zu genau 44.100 und das ist seitdem Standard. Und das setzt sich dann bis heute durch, dass man halt 44.100 Mal pro Sekunde abtastet. Da steckt noch eine Tonbandkassette, also eine Magnetkassette drin in dieser Zahl. Und das war eine folgenschwere Entscheidung, das Signal soll nicht komprimiert sein. Also wir kriegen das nackte, reine Audiosignal auf so einer CD. Die Industrie bereut es bis heute auch, aber 82 oder 80 hat man sich gesagt, niemals werden Leute das irgendwie zu Hause brennen können. Weil von Brennen war nie die Rede, es ging ja damals um Pressen. Und so ein Presswerk war eine mittlere Fabrik, also man dachte, kein Benutzer hat irgendwie eine Pressfabrik und deswegen können wir denen das reine Audiosignal geben, das kriegen die nie kopiert. Also sie können es nur auf Kassette kopieren und damit ist ja wieder die analoge Kette offen und wir haben verlustbehaftete Kopien. Das hat sich als fataler Fehler erwiesen, wird nie mehr gemacht seitdem und jetzt kämpfen wir immer gegen eine Industrie, die meint, also es wird so zugenagelt, dass sie es nur auf diesem Player abspielen und auch nur, wenn sie sich anmelden und sagen, ich will in 10 Minuten das abspielen, dann schalten wir das frei, ansonsten wird es wieder geschlossen. Und sie müssen extra bezahlen. Das ist so der Traum jetzt. Jede Benutzung wird bezahlt und angemeldet. Ansonsten gehört ihnen das Medium eigentlich auch gar nicht. Sie mieten das nur oder wir geben ihnen das und sie dürfen aber nur lesen und keineswegs was anderes damit machen. Das also führt zu so einer Paranoia, weil natürlich der CD-Markt, also einerseits führte es in den 90ern ja dazu, dass alle Leute ihre Platten auf CDs gewechselt haben. Also es wurde riesige Mengen gekauft, aber CDs sind im Abschwung. Auch das ist so ein Medium, ne? CDs gibt es bald nicht mehr. Auch das, also das kriegen sie auch noch mit, also das dauert noch ein paar Jahre, aber CD-ROMs und so, also es verschwindet, weil was auf so eine CD-ROM passt, aber Gott, so ein Flash-Speicher hat 2 GB, auf so eine CD-ROM passen 600 Megabyte, das lohnt sich eigentlich auch kaum mehr, eine CD zu bespielen. Und wenn Sie noch so einen Stapel CDRs haben, und auch Musik kopiert man nicht mehr auf CDs, also dann hat man MP3. Also insofern haben wir hier, wir sind also auf dieser Kurve, im Gegensatz zum Magnet, wo wir in den letzten Zügen liegen, bei Magnetspeichern ist bei CDs noch ein bisschen Luft, aber im Grunde genommen verschwindet das langsam. DVDs fangen jetzt an, nicht? Durch diese Blu-rays und was jetzt alles kommen soll. Also dass DVDs auch da, also von allen Seiten unter Beschuss stehen, und bei Blu-rays, wie auch immer, komme ich noch drauf. So, also einseitig spiralig bespielt wird es von innen nach außen, im Gegensatz zu Schallplatten, die sie ja immer von außen nach innen bespielen, was dann dazu führt, wenn sie nur zur Hälfte die Schallplatte bespielen, haben sie eine riesige leere Fläche. Bei CDs sieht man das nicht so sehr, also die benutzen immer von innen nach außen die Sache. Und die Länge dieser Spirale ist über 5 Kilometer. Im Prinzip ist Beethovens 9. nur noch eine Bitstring, also eine lange Kette, 5 Kilometer lang von Nullen und Einsen, wenn sie das aufrollen würden. Und insofern ist es dann auch egal, wo Sie diese Bitstring unterbringen. Es ist also hier jetzt spiralförmig angeordnet. Sie können das aber natürlich auch irgendwie anders speichern. So, das Ganze ist eine 12 cm Polycarbonatscheibe im Spritzgussverfahren hergestellt. Warum 12 cm? Das ist ganz interessant. Das nämlich, die müssen Sie denken, in den 80er Jahren, die sagten, vielleicht irgendwann, wir können uns nicht vorstellen, das, aber warum nicht, kann man eine CD im Auto unterbringen, also CD im Auto hören. Und dann sollte das Gerät, was die CDs aufnimmt, nicht größer sein als die gängigen Kassettenplayer, weil das muss ja dann in dieses Autorack rein. Also haben sie geguckt, wie breit ist so eine Kassette in der Diagonale und da haben sie gesagt, also nicht breiter soll eine CD sein, 11,5 cm. Und dann sagte aber, okay, aber diese Furtwängler-Symphonie, da passt das nicht auf 11,5 cm, da muss man 12 cm haben. Deswegen sind CDs heute 12 cm. Bis dann Karian sagt, Moment, ich hätte es aber auch in 11,5 eingespielt, aber dann war es halt schon zu spät. Und deswegen haben wir 12 cm Polycarbonatscheiben und da werden dann entsprechende Schichten drauf gegossen und durch einen Laser mit einem Mikrometer Durchmesser, der da fokussiert wird, typischerweise auf 780 Nanometern, also rotes Licht, wird das dann wieder abgetastet. Hier sehen Sie mal die Mechanik, die ja, das fing auch an in den 80ern, das erste Mal, dass das Lesegerät so völlig verborgen ist. Also die Scheibe legt man rein und dann verschwindet sie. Man konnte es auch nicht mehr sehen, wie die sich dreht. Das kam dann später wieder, aber hier ist halt Laser drin, steht immer dran, nicht für Kinder und so. Also sein Tonbandgerät, da konnte man wenigstens noch sehen, wie das Band vorbeifährt, aber hier konnte man nichts mehr sehen. Die Technik verschwindet da drin, um auch die Leute zu schützen, aber auch um die Technik zu schützen, weil die so empfindlich war, dass eben dieser Laser muss sich ja, also sehr fein dieser Rille entlang bewegen, damit es immer abgetastet wird an der richtigen Stelle. Oder wenn Sie sagen, ich hätte gerne den 7. Track, dass die da richtig hinfährt. Und dieser Motor ist viel empfindlicher als ein Kassettenmotor oder ein Schallplattenmotor. Also wir tasten das zeilenweise ab. Dann gibt es eben dieses Laufwerk, Tracking Drive, also der entsprechende Motor, der das Ganze bewegt. Und die Laserlinse, die den großen Vorteil hat, die Laserlinse, dass sie ja nicht auf diese Polycarbonatscheibe fokussiert, sondern auf diese Silberschicht oder Aluminiumschicht, auf der die Daten stehen. Insofern auch hier nicht uninteressant. Sie haben erstmal, wenn Sie von oben lesen, das Label. da, also wo drauf gedruckt, was für eine CD ist, darunter haben sie eine kleine Acrylschicht und darunter die Aluminiumschicht, auf der diese Daten eingelassen sind, also sogenannte Pits and Lands. Und dann haben sie die Polycarbonatschicht, das große Plastik. Und das Interessante ist, dass der Laser eben auf diese Aluminiumschicht fokussiert. Das heißt, wenn sie kleine Kratzer auf der Polycarbonatschicht haben, passiert da gar nichts, weil der Laser da sie einfach durchfokussiert. Aber wenn Sie, sagen wir mal, das Label mit dem Kugelschreiber beschriften, weil Sie meinen, da ist ja sicher, also die Informationen sind auf der anderen Seite, völlig falsch. Da sind die Daten drunter und dann zerdrücken Sie im schlimmsten Fall Ihre frisch gepresste oder gebrannte CD und da entstehen dann die Schäden. Also können Sie sozusagen, die eine Seite können Sie zerkratzen, auch wenn man es von der Schallplatte oder von diesen anderen Geräten, man war es anders gewohnt, nicht, dass die Informationen auf der anderen Seite stehen. Und hier sehen Sie das dann mal, die Plattenoberfläche als Schutzschicht wird hier begriffen. Die können Sie auch mal abschmirgeln. Da gibt es dann so Geräte, nicht? Dann können Sie, wenn es zu zerkratzt ist, dann tragen Sie halt mal irgendwie ein Zehntel Millimeter ab und können die CD oder DVD dann auch wieder neu benutzen. Das können Sie dreimal machen und dann ist halt Schluss. Aber immerhin können Sie das Ding wirklich reinigen. So, und das Interessante ist, Sie haben diese Pits und Lands, wie sie heißen. Also Pits sind Löcher. Irgendwo zwischen 0,5 und 0,8 Mikrometer bis hin zu 3,5 Mikrometer. Da gibt es also unterschiedlich tiefe Pits, unterschiedlich lange Pits. Und das Interessante bei CDs ist es vielleicht, und das ist also bis heute bei DVDs und Blu-rays ist es ähnlich, dass sie nicht etwa die Codierung haben, Pit ist eine 0 und Land, das wäre sozusagen das, wo kein Loch ist, das ist eine 1. Das Problem ist, da Sie ja nie wissen genau, wie schnell das Ding rotiert, weil Sie auch nicht, also so exakt arbeitet, hat man nicht gearbeitet, weil die Geschwindigkeit ist ja außen auch größer als innen und da Sie nie genau wissen, wo der Laser ist und das rausrechnen, sagt man nicht, und wenn Sie dann lange, unterschiedlich lange Pits haben, wissen Sie nicht, wie viele Nullen sind das jetzt eigentlich? Das ist das Problem. Also wie können Sie eigentlich eine Null kodieren, wenn Sie so einen Pit haben? Und wenn dann mehrere Pits hintereinander sind oder mehrere Lands, können Sie das nicht so einfach wieder auslesen? Also sagt man, ist der Übergang von 0 nach 1 und der Übergang von 1 nach 0 ist eine 1 und die 0-0-Übergänge und 1-1-Übergänge kodieren dann Nullen. Also bei 2 geht's, aber bei 3 und 4 hört es dann auf. Und da müssen Sie halt, da komme ich noch, ich weiß nicht, ob ich den Code im Detail vorstelle, dafür sorgen, dass regelmäßig 0 und 1 sich abwechseln. Also nicht so eine, also Stille ist jetzt nicht mal irgendwie eine 1,5 Meter Pit oder Land, sondern Sie müssen immer mal wechseln. Und das Ganze passiert, indem halt der Laser durch diese Lands abgelenkt wird, durch die Pits abgelenkt wird, also anders reflektiert wird als auf den Lands. Einfach so diese Reflexionseigenschaft ist eine andere, also der Auftrittswinkel ist ein anderer und dann die Reflexionseigenschaft ist eine andere. Und es dann so ein Lesegerät gibt, das eben sagt, okay, wir sind jetzt gerade auf dem Land, wir sind jetzt gerade in einem Pit. Das wird durch einen Digital-Analog-Konverter geschickt, also nach vielen Rechenschritten, der aus dieser, im Grunde genommen haben Sie ja hier so eine Pulse-Code-Modulation und der Digital-Analog-Konverter wandelt das jetzt wieder in eine Welle um und wenn Sie die Vorlesung von letztem Mal sehen, Nyquist-Theorem sagt, wir können das Audiosignal komplett rekonstruieren, wenn wir nur doppelt so oft abtasten wie das höchste, der höchste Frequenzanteil. Und da wir 44.100 Mal abtasten, können wir also bis zu 22.500 Kilohertz rekonstruieren. Wir brauchen aber nur 20.000, der Rest ist eben so technische Toleranz. Und damit haben wir das wirklich brillanteste Klangbild, was man menschlich auch nur hören kann. Wir haben 16 Bit, also haben wir eine tolle Rauschauflösung und eine tolle Lautstärkeauflösung, auch mehr als das Ohr kann. Insofern haben Sie das wirklich das beste Signal auf so einer CD, ist technisch möglich. Viel besser als alles, was eine Schallplatte oder eine Kassette unterbringen kann, rein technisch. Die Frage ist hier, wie gut ist die Aufnahmequalität? Also wie gut ist der Lautsprecher, nicht der Lautsprecher, aber auch das Mikrofon bei der Aufnahme oder der Übertragungskanal dazu? Also Sie können natürlich auch eine schlechte CD produzieren. Aber rein von den technischen Randdaten ist es besser als alles, was Analogtechnik bieten kann. Einfach aus den technischen Prinzipien heraus. So, und dann haben Sie physisch einen interessanten Umstand, der schon bei den Festplatten gesetzt wurde. Das Problem ist ja, wenn Sie schneller sich drehen, als Sie auslesen können, wie schaffen Sie es dann, hintereinander liegende Blöcke zu verarbeiten? Sie legen physisch hintereinander liegende Datenbits gar nicht hintereinander in die Bitstring, sondern eines hier, der andere ist da drüben und dort und da ist so ein bisschen die Rotationsgeschwindigkeit rein verarbeitet. Also sogenannt, es ist nicht einfach nur die Bitstring wieder aufgerollt, sondern die wird jetzt nochmal zerschnitten und verteilt. Das hat den interessanten Umstand, dass Sie bis zu 3500 benachbarte fehlerhafte Bits korrigieren können. Also ungefähr 2,4 mm Spurlänge. Theoretisch somit ein 2 mm Loch in der CD korrigiert werden kann, wenn Sie das irgendwie reinbohren. Weil die Daten, die da fehlen, die stehen woanders. Das Ganze wird ja auch noch mit dem sogenannten Cross-Interleaved Reed-Salomon-Code, das ist ein spezieller Code, in dem Sie die Daten, die Sie unterbringen wollen, einfach nochmal verdoppeln oder nicht ganz verdoppeln, aber nochmal erhöhen, sodass Sie Fehler auch korrigieren können. Ich will Sie damit Details jetzt nicht belästigen. Aber das sorgt dafür, dass Sie auch minimale Fehler korrigieren können, selbst wenn es mal einen Aussetzer gibt. Das heißt, auch ein Kratzer, der nicht von dem Laser übergangen wird, also wo Sie sagen, ich fokussiere ja gar nicht auf den Kratzer, wenn der zu breit ist, oder es wirklich auch zu einem Loch kommt, müssten gute Player das rekonstruieren können. Das können nicht alle. Und das gilt auch jetzt nicht unbedingt für gebrannte CDs, die ja also insgesamt eine schlechtere Qualität haben als die gepressten. Aber das Ganze ist so angelegt, dass Sie 2,4 mm Spurlänge überspringen können, theoretisch. Ist auch mal ganz gut, weil das wiederum heißt, naja, dass auf so einer CD viel mehr Daten gespeichert werden, als Sie faktisch zur Verfügung haben, diese Redundanz. So, dann gab es die CD-ROM ab 83. Das stellen Sie sich mal vor, in der Zeit arbeiten alle noch mit Tonbändern. Es gab ein unglaublich tolles digitales Speichermedium, nämlich die CD, Audio-CD. Man wusste auch, es ist digital, was da drauf ist, aber man konnte es nicht nutzen für Computer, weil man ja nicht seine Listings immer einsingen wollte. Also hat man gewartet, aber die Idee kam schnell, 83 angekündigt, 85 vorgestellt, im Yellow Book die CD-ROM. Im Grunde genommen die gleiche Variante. Nur speichern wir halt hier Daten. Also da will ich jetzt auf die einzelnen Formatdetails jetzt auch nicht eingehen. Und hier sehen Sie jetzt, und dann geht es natürlich los. Wie immer, wenn sich was irgendwie als erfolgreich erweist, fangen dann viele andere an, die sogenannten Regenbogenbücher. Es gibt kompaktes Digital Audio. Dann gab es CD-ROM und CD-ROM Extended, Yellow Book. Dann gab es CD Interactive. Das war so für E-Learning. Und ich glaube, bis heute benutzen Fahrschulen CDIs, um so ein bisschen irgendwie zu zeigen, ihr Kursmaterial. Dann gab es im Orange Book CD Readable, also die Sie einmal beschreiben können. Dann fing das an mit den Brennern. Also dass man merkte, man muss es nicht unbedingt pressen, man kann diese Pizza, also man kann die Ummagnet, also das, die Idee ist ja, wir haben unterschiedliche Brechungseigenschaften für den Laser. Entweder er geht an der Linse vorbei, beziehungsweise es geht so ein Halbspiegel, also er wird irgendwie erkannt oder nicht erkannt. Das liegt ja an der Reflexionseigenschaft der Aluminium, die wir einfach pressen können. Aber man kann es auch durch Brennen machen. Wenn wir das erhitzen, ändert sich die Molekularstruktur an dieser Stelle und auch da wird das Licht anders reflektiert. Und das ist das Verfahren der Brenner. Das merkte man relativ bald, dass es gar nicht darum geht, Pits und Lands zu haben, sondern nur Reflexion A und Reflexion B und die kann man auch anders erreichen. Das kann man auch magnetooptisch machen, nicht CD-magnetooptisch, dass man es magnetisiert und magnetisiert, also es gibt spezielle Materialien, wenn die magnetisch sind, reflektieren die Licht anders, als wenn sie nicht magnetisch sind. Also können wir es magnetisch beschreiben, aber optisch auslesen. Das ist ganz, ganz clever. So, und dann gibt es Video-CDs, speziell für Videos ausgelegt oder im Bluebook Enhanced Music CD. Und dann gibt es jetzt eben, jede Firma meint dann auch, sie müsste ein ganz spezielles Format, was alle Nachteile des alten ausgleicht. Sie können mehr Daten unterbringen, also mehr Informationen über den Künstler oder das Cover gleich mit. Und sie müssen nur unseren Player kaufen, den wir bestimmt auch die nächsten 100 Jahre anbieten. Und nach 3 Jahren ist der dann wieder vom Markt. Dann gab es also Philips Film auf CD, XA, also Beigeburg, Foto-CD, auch das gibt es ja schon mal so speziell ausgerichtet für Fotos, Super-Video-CD, Extended-Video-CD, also das alles geht da los und da gibt es noch den CD-ROM-Family-Tree, der sieht ähnlich aus. Also Sie können sich vorstellen, dass die Kunden sehr verunsichert sind, wie bei allen dieser Kämpfe, weil man ja nie weiß, wenn ich darauf setze, vielleicht gibt es das Gerät in 3 Jahren nicht mehr, häufig ist es so, oder gibt es überhaupt Medien, die ich dann kaufen kann? Also die Idee, wir produzieren das selber, die war ja noch nicht so verbreitet. Und da hat die Industrie schon wieder so diesen Fehler gemacht, dass nämlich jeder Hersteller dann auch sein eigenes Format hat. Bei DVDs haben sie es dann nochmal gemacht, also bei den Beschreibbaren. Dann gab es dann DVD plus RW und minus RW und plus minus RW und was all gibt. Jetzt bei Blu-ray wollen sie alles anders machen, dann machen sie andere Fehler. Aber das ist, also es führt dann dazu, dass jeder davon ausgeht, okay, wenn alle unser Gerät haben, dann ist das eine tolle Sache, was wohl auch der Fall ist, aber sie haben immer vergessen, dass nicht alle das kaufen und man dann die Geräte auch nicht mehr, also die Medien nicht mehr abspielen kann. Hier sehen Sie mal so ein Presswerk, Trägerherstellung, von einem laserstrahlbelichteten Glasmaster. Das ist, dann gibt es einen Plattenguss, Aufdampfen der Silberschicht, Verstärken dieser Schicht durch Nickel, Abzug dieser Nickelkopie. Dann hat man eine Patrize, den Vater, dann eine galvanische Kopie, hat man eine Matrize, also eigentlich eine Mutter, und dann wird daraus eine Matrize gemacht und das wird dann wieder Aufspritzen von Polycarbonat und so. Also ein riesen Aufwand, um irgendwie von der gemasterten CD oder von dem CD-Master dann über mehrere Herstellungsverfahren wirklich auch seine CD in der Kopie zu bekommen. Und deswegen ging man davon aus, das wird nie gemacht. Das Problem waren ja halt genau diese hier. Können also CDRs sind das eine, aber RWs war dann im Grunde genommen, als diese RWs rauskamen, ist das eine Form von Festplatte. Das merkt ihr, ja? Frage? Ja, da komme ich gar nicht drauf. Also bei DVDs geht es schon weiter. Also wir sind ja auch bei der CDs und dann kommen wir DVD, Blu-ray komme ich noch hin. Wir sind ja erst, ist erst ab 12, also das schaffe ich noch. Also jetzt kommen CDs, readable und rewritable. Bis zu 1000 Mal kann das neu beschrieben werden. Und da merkte man recht bald, das ist eine Form von Festplatte. Dann gab es auch die ersten, die sagen, also hör zu, kümmere dich nicht um die Art der Speicherung. Du greifst darauf zu wie auf eine Festplatte, es ist nicht ganz so schnell, aber zu einer Zeit, das war ja eben in den 90ern, als man vielleicht 500 Megabyte Platten waren richtig groß, hatte man plötzlich eine 700 Megabyte Wechselplatte. Und da fing das dann eben an, dass man merkt, und dann die Preise fielen. Das war eine andere Strategie. Wir halten einfach die Preise für diese Basismedien so hoch, dass sich das nicht lohnt, damit was zu kopieren. Also wenn wir sagen, so eine CD, also beschreibbare CD kostet 10 Euro und eine gekaufte CD kostet irgendwie 15 Euro, dann wird das keiner machen. Aber auch da fallen dann die Preise und dann ging es halt los. Writable und dann rewritable und mit DVDs ganz entsprechend. Der Nachteil ist, der Reflexionsgrad ist nur 10-25% dessen, was eine gepresste CD liefert. Insofern, es funktioniert, weil auch die Abspielgeräte oder die Lesegeräte besser werden, aber die Qualität ist nicht so hoch. Das heißt, die haben mehr Fehler in so einer beschreibten CD, also Fehler, wo das Gerät dann nicht so richtig weiß, wie es auszulesen ist. Die werden zwar von dem Code korrigiert, aber es gibt dann nicht, also so richtig korrigierbare Codes, da verlieren sie Daten und die werden dann interpoliert und das führt dazu, dass auf einer gebrannten CD die Musik, die Audioinformationen flauer klingen, also weil sie einfach gewisse Höheninformationen nicht haben, weil ihr Player dann so klug ist, das also im Prinzip sozusagen zu glätten. Und eine geglättete Kurve heißt ja immer, hohe Frequenzanteile fehlen. Und das führte dann wiederum dazu, dass in den 90er Jahren das zu Recht das Gerücht umging, dass kopierte CDs nicht die Qualität von Original haben, wohingegen andere sagen, doch, das ist eine digitale Kopie und digitale Kopien, das haben wir gelernt, ist 1:1. Verlustfreie und so weiter. Also ich sage Ihnen jetzt, es ist nicht so. In der Theorie ist es so, aber in der Praxis nicht, weil das Kopieren geht halt immer über analoge Technik. Und bei dem Kopieren können Fehler entstehen, die kluge Geräte inzwischen ausgleichen können, aber nichtsdestotrotz manchmal auch nicht. Oder es wird dann hörbar ausgeglichen, dass manche Daten fehlen. Bei CD-ROMs war das dann noch schwieriger. Wenn da ein Bit fehlt, dann sagt man nicht, ich glätte den Klang, sondern weil dann halt leider im Betriebssystem, was Sie gerade laden oder in der Software, die Sie laden, an der falschen Stelle ein Bit falsch sitzt, dann kann die ganze Software unbrauchbar sein. Insofern waren da andere Forderungen gestellt, aber CD-ROMs zu kopieren ist was anderes gewesen und das fängt dann Ende der 90er an, dass man eben nicht nur Audio, also CDRs, also wirklich einsetzt, um Medien zu speichern, sondern auch um Software zu verbreiten, weil die Qualität, also sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen, besser wird. So, und jetzt kommen wir zu den DVDs. Das ist schon mal der erste Schritt, dass man recht bald merkte, man kann noch einiges verbessern an diesen CDs. Gar nicht so die Grundtechnik, aber zum Beispiel den Abstand der Spuren zueinander. Oder die Frequenz des Lichts. Und jetzt kommen wir von 780 Nano. Also der Spurabstand wird reduziert, eher so halbiert. Der Laser, das Laserabtastlicht von 780 auf 640 Nanometer verkürzt. Das heißt, auch hier können Sie wieder Platz einsparen, weil dieser Laser auf einen kleineren Punkt fokussiert. Die einschichtige DVD, also CD hat 830 Nanometer und die minimale Pitlänge bei DVD ist jetzt nur noch 400 Nanometer bei zweischichtigen. Und dann gibt es auch die Vorstellung, wir können ja vielleicht auch mehrschichtig arbeiten. Also das geht ab 95, geht das aus dem CD-Projekt vor, dass man erstmal sagt, auf der Seite können wir was verbessern, bis hin zu dem Punkt zu sagen, okay, wir machen nicht nur eine Schicht, sondern zwei Schichten. Also wir können den Laser ja fokussieren, entweder auf diese oder auf jene Ebene. Wir müssen, das ist so ein halbdurchlässiges Material, muss das sein, dass der Laser, wenn er anders fokussiert, eben auch da durchscheinen kann. Damit können Sie Ihre, erstmal haben Sie jetzt 4,7 Gigabyte an Informationen auf dem Single-Sided, Single-Layer-DVD. Und übrigens, DVD heißt ja nicht Digital Video Disc, sondern Digital Versatile Disc. Aber inzwischen ist es, glaube ich, auch als Digital Video Disc, also man versteht, was es damit gemeint ist. Es ging natürlich darum, eine CD soll eine Schallplatte ersetzen, eine DVD, eine VHS-Kassette, also Videos zu speichern. Da ist ja Philips schon mal gefloppt in den 80ern, als sie sagen, wir machen eine CD für Videos. Für Videodisc hieß das Ding auch. Und das war so eine schallplattengroße CD, kann man sagen, auf der schlechtes Videosignal gespeichert wurde. War ganz gut und die Käufer von damals haben auch gehofft, dass das jetzt das Medium der Zukunft wird. Das war auch so eine Analogübertragung. Schallplatte CD, Videokassette Video-CD, Videodisc. Aber das hat sich da nicht durchgesetzt, wahrscheinlich auch, weil die Qualität nicht so gut war. Und musste 10 Jahre warten, bis dann die DVD rauskam. Und da gab es die Variante, okay, wir verdoppeln es, Single-Sided Double Layer, 8,5 Gigabyte. Da können Sie dann entsprechend Videos unterbringen, ungefähr 133 Minuten auf einer einseitigen Schicht, auf einer zweiseitigen Schicht 241 Minuten. Also MPEG, da komme ich noch drauf, also wie Sie Videosignale dann auch wirklich komprimieren. Und dann gab es eben Double-Sided Single Layer oder Double-Sided Double Layer bis maximal 17 Gigabyte. Das gibt es seit ein paar Jahren, gibt es das. Es war mal dann eine Idee, so können wir Leute daran hindern, sagen wir mal eine DVD zu kopieren. Wir packen einfach 8 Gigabyte drauf. Es geht auch in 4,7, aber wir machen 8, denn die Leute haben keinen Double-Layer-Brenner zu Hause. Und dann haben sie zwar eine Kopie von der DVD, die ist aber leider, ist der Film dann 8,5 Gigabyte und dann können sie es nicht auf eine DVD brennen. Dummerweise haben sich bis dahin dann die Kompressionsalgorithmen verdoppelt, sodass sie problemlos inzwischen den Inhalt einer DVD auf eine CD brennen können, ohne dass sie einen Verlust sehen. Und deswegen hat sich das als Kopierschutz, das ist so ein bisschen wie der Kopierschutz der CD, zu sagen, die Kunden haben einfach, die Endkunden haben keine Möglichkeit, es zu kopieren. Und deswegen werden sie es nicht können, aber es gab dann halt andere technische Verfahren, sodass es, also die Kritik kommt jetzt von der anderen Seite zu sagen, auch diese 8,5 Gigabyte reichen nicht aus, also gute Filme brauchen mehr. Und diese Double-Side, Double-Layer hat sich nie richtig durchgesetzt. Dann führt er dann doch dazu, dass Sie das Ding mal drehen müssen oder Sie haben zwei Laser von beiden Seiten. Die Technik wird entsprechend teurer und die Kunden wollten nicht schon wieder ein neues Gerät kaufen. Das ist ja das Drama, dass man zwar gewohnt ist, einen Computer alle 5 Jahre zu ersetzen, aber nicht seinen Medienhaushalt. Also zu sagen, so mein Medienabspielgerät soll länger halten. Und es gibt noch diese mythischen Hi-Fi-Geräte aus den 80ern, die seit 30 Jahren funktionieren, ohne dass man sie einschicken musste. Und das ist so ein bisschen noch der Standard und da ärgert sich die Unterhaltungsindustrie. Mit Fernsehen versuchen sie es ja auch. Alle 2 Jahre gibt es ein ganz neues Super, jetzt HD-TV, jetzt 3D. Das heißt, alle, die jetzt ihre HD-TV-Plasma-Fernseher gekauft haben, können ja schon wieder einen neuen kaufen, weil der nicht 3D kann. Und das, wie wollen sie denn Fußball gucken ohne 3D, ist jetzt so diese Argumentation. Vor 4 Jahren hieß es noch, wir hoffen, dass die Weltmeisterschaft das HD-Geschäft voranbringt. Und jetzt heißt es, wir hoffen, dass die Weltmeisterschaft das 3D-Geschäft voranbringt. Man wird sich überraschen lassen. Also dieses Double-Side war eher theoretisch. Es hat so lange gedauert, bis die ersten DVDs rauskamen, dass sie dann schon wieder veraltet waren. Hinzu kam dieser merkwürdige Kopierschutz, der auf mehreren Ebenen funktionierte. Zum einen der Region Code. Also diese völlig weltfremde Annahme, dass die Leute ja eigentlich zufrieden sein müssen mit dem, was sie in ihrem lokalen Händler kriegen. Und wenn sie mal nach Amerika fahren, wo Filme ja, also die werden ja früher veröffentlicht und deswegen könnte man da schon die DVD kaufen, wenn der Film hier noch in den Kinos läuft und da die Leute dann ihre gesamte Stadt zu sich nach Hause einladen, wird das der Kinokasse fehlen. Das ist so ein bisschen die Argumentation. Dann gehen die nicht mehr hier ins Kino, weil sie dort schon die DVD kaufen können oder sich zuschicken oder entsteht ein weltweiter Markt und dann also bricht das alles ein. Also hat man die Welt in diese Regions eingeteilt von 1 bis 8 oder von 0 bis 8. 0 ist Region Free, das gab es dann auch. Also wenn Sie halt Ihren Privatfilme da, Ihre Hochzeitsvideos aufnehmen, die können Sie Region Free machen. 1 ist dann Nordamerika, 2 ist Europa und Grönland und Südafrika, warum auch immer. 3 ist hinten der Ferne Osten, also Thailand, Philippinen, Vietnam und so weiter. 4 Südamerika, 5 ist dann Russland und Afrika, die haben sich eh nichts zu sagen, und Indien. 6 China, das ist ein großer Markt. 7 ist reserviert, vielleicht für den Chef des DVD-Konsortiums, 8 für Airlines. Das ist wieder was Besonderes, weil Sie ja international fliegen und dann müssen Sie ja darauf achten, wenn Sie bei einem anderen Region Code kommen, also kriegen Sie einen eigenen Region Code. Und auch für Kreuzfahrtschiffe und Fluggesellschaften. Und da gibt es zum Teil noch Subregions, also dass die Region 2 noch unterteilt wird. Und die Idee ist, also Sie können Ihren Player dreimal umstellen und dann müssen Sie sich entscheiden, ob Sie jetzt amerikanische oder europäische Filme gucken wollen. Und damit hoffte man, das irgendwie einzudämmen. Bis heute lastet das den DVDs an, dass man also DVDs halt nicht abspielen kann. Dann gab es noch das Content Scrambling System, das dafür sorgt, dass man es zwar kopieren, aber nicht abspielen konnte, also indem der Content zerschreddert wurde, was diesen interessanten Effekt hat, als der dann, also für Linux gab es dann keinen DVD-Player als System, also hat ein 14-jähriger Norweger sich hingesetzt und einen Windows-DVD-Player, eine Software einfach gehackt und einen geschrieben. Und dann, weil das Problem war, um dieses Content Scrambling System zu umgehen, mussten sie einen speziellen Schlüssel haben, den ihnen aber nur der Hersteller gegeben hat. Also das kriegen sie nicht als Privatmann, sondern nur, wenn sie professioneller also Hersteller von DVD-Playern sind oder Schreiber von DVD-Abspielsoftware. Und der hat halt so ein Windows-professionelles Link-Sync-Player den Schlüssel ausgelesen, weil der dummerweise leicht lesbar im Speicher stand. Sie haben vergessen, den noch zu schützen. Und dann gab es plötzlich DCSS, also das Loswerden von dem Content Scrambling System, was also natürlich zu einer Klagewelle geführt hat und zu einer großen Aktion, wie kann man eigentlich Software oder Algorithmen verbreiten. Und dann wieder wurde es auf Papier, es wurde eingesungen, eingelesen, auf Ballons und T-Shirts geschrieben, in Bilder gemalt. Also alle, es gibt eine große Galerie von Möglichkeiten, wie sie dieses Content Scrambling System umgehen. In einem vierzeiligen Perl Code, das ist das Minimum, also mit nur 4 Zeilen Programmcode, können sie einen Kopierschutz oder einen Leseschutz umgehen, an dem so ein Konsortium 2 Jahre gearbeitet hat. So, und das ist begleitet DVDs. Und die letzte Pest ist dann noch die User Action Prohibition, also dass sie nicht vorspulen dürfen oder das Programm wechseln oder ins Menü springen, wenn ihnen das die DVD nicht erlaubt. Damit sie sich auch immer angucken, dass sie ein Verbrecher sind, weil sie jetzt diese DVD gekauft haben. Hätten sie sie kopiert, würden sie ja diesen Vorspann nicht sehen. Also führt dazu, dass die Kopien von DVDs besser, also von der Qualität besser sind als die Originale, weil sie sie überall abspielen können. Also keiner zuckt rum, dass sie an einem Region Code sind oder dass sie einen unautorisierten Player benutzen. Dass sie überall ins Menü springen können, dass sie direkt in den Film anschauen, ohne die Vorfilme angucken zu müssen. Und im Zweifel sogar also eine bessere Bildqualität haben. Aber das sind solche Dinge, also dass eine Kopie besser ist als das Original von der Qualität und von dem Handling ist halt, das verdankt man der Lehre aus der CD-Zeit, als man gemerkt hat, wenn wir den Kunden Zugriff auf das ungefilterte Signal geben, dann kopieren die das nur und das wollten sie dann verhindern. Und bei Blu-rays ist es ja noch alles viel schlimmer. Und bei DVDs aber kam man dahin zu sagen, okay, also DVDs sind gut, dann gab es auch DVD-RAM und dann gab es DVD-R von Hitachi, Matsushita und Toshiba, dann gab es DVD-Plus-R von Sony Philips und Hewlett-Packard. Beide meinten, dass ihr System viel besser sei als das der Konkurrenz. Das werden die Kunden schon noch einsehen und nur noch unsere Geräte kaufen. Faktisch haben sie es nicht, sondern gewartet, bis die Kombi-Geräte rauskamen mit dem die DVD-Plus-R. Das ist also, die werden anders gebrannt und sind ein bisschen anders formatiert. Also dann gab es aber Geräte, die das beides abspielen können. So, und dann hatte man also diese HD-DVDs, High-Definition-DVDs und Blu-ray. Das war dann der nächste Kampf. Als man sagt, ja, aber diese DVDs, die Bildqualität ist miserabel. Es ist zwar besser als VHS, aber nicht viel besser. Und da, jetzt kommen wir zu Ihrer Frage, Blu-ray, die machen es jetzt nochmal besser, nämlich die Recording Capacity geht erst, es geht bei 23 Gigabyte los, bis hin zu 54 Gigabyte, wenn man möchte. Die Laserwellenlänge liegt jetzt eben bei 405 Nanometern, also der Laser wird noch feiner, blau-violett. Und damit können Sie wieder dafür sorgen, also wieso kriegen Sie die größere Speicher hin? Naja, Sie haben einfach auch einen feineren Laser und Sie können wieder die Pits kleiner machen und die Spurabstand können Sie entsprechend verringern. Wir sind immer noch bei 12 mm, also 120 mm, 12 cm wie die CD. Das funktioniert weiterhin. Das führt aber dazu, dass heute Blu-ray-Player DVDs lesen können, CDs lesen können und wahrscheinlich alle alten Formate noch mitlesen können. Und solange wir die Welt auf so eine Scheibe packen, gibt es Kompatibilitäten nach unten. Aber sobald jemand sagt, nein, aber unser neues Super-Ding hat aber leider nur noch 11,9 Zentimeter, dann bricht das alles zusammen. Das wird kommen, also irgendeiner kommt auf die gute Idee, wir bieten jetzt nur noch Würfel an, den Speicherkristall. Und dann brauchen sie alles neu und dann bricht diese ganze Scheibenspielerei zusammen. Aber wir werden sehen. So, und dann haben sie also Recording, Phase Change Recording, also das sind wieder so technische Details. Es führt eben dazu, dass sie auf der gleichen Fläche mehr unterbringen können, damit können sie bessere Videocodecs einsetzen, da kommen wir, ich glaube, in 2 Wochen drauf. Dann geht es nächste Woche, glaube ich, ins Audio-Kodieren und dann Video-Kodieren. Nee, Bild und dann Video. Wir kommen noch darauf zu sprechen, was so die Formate sind. Also von MPEG 2 bis zu anderen Verfahren können Sie da unterbringen, Audio dann auch und Sie haben eine schnellere Zugriffszeit. Alles ist besser. So, jetzt haben wir diese Dual-Layer-DVD-Entsprecher, das sind also 8,4 Gigabyte, wenn wir das mal nehmen, so als Referenz. Das entspricht 90 Millionen Lochkarten. Das ist schon viel. Also das würde, man kann es machen, aber es würde ja niemand tun. 6.000 dieser 3,5 Zoll Disketten oder 4.500 Tonbandkassetten oder 0,2% dieses gelben Trägermediums, was gerade in Entwicklung ist, nämlich die Holographic Versatile Disc. Das ist jetzt also, es ist noch Science Fiction, aber sie arbeiten daran, auf die gleiche Fläche 3,9 Terabyte unterzubringen, was wiederum 6.000 CD-ROMs, 38 DVDs oder 160 Blu-ray-Discs entspricht. Das HVD-Konsortium ist in Arbeit. Darauf passen dann ungefähr, also je nach Kompression, irgendwas zwischen 4.500 bis 12.000 Stunden Video. Auf so eine Scheibe, also da passt schon viel drauf. So eine komplette Filmsammlung, so wie heute auf eine Festplatte komplette Audiosammlungen passen, also ganze Lebenswerke. Inzwischen werden ja auch in den entsprechenden Foren Audios nur noch als integral, also die gesammelten Werke. Die Beatles kriegen überhaupt kein Lied mehr, sondern sie können nur noch das Gesamte sich runterladen. Kaufen können sie es natürlich einzeln. Und wenn erstmal so ein holographischer Speicher ist, dann gibt es halt nur noch alle Hitchcock-Filme oder irgendwie der französische Film von 1930 bis 1970. Ist überhaupt kein Problem, den da auf so eine Scheibe zu bringen. Die Frage allerdings ist, das stellt sich ja schon bei Blu-ray, also das ist noch nicht die Bedrohung für Blu-ray. Die Bedrohung für Blu-ray liegt eher darin in der Frage, braucht man jetzt eigentlich noch trägergebundene digitale Medienspeicher? Also ist es nicht viel einfacher, das übers Netz zu übertragen? Das dauert jetzt also, bis man so ein paar 20 Gigabyte hat, das dauert schon. Aber da tut sich ja auch einiges, so wie bei den DVDs auch. Ist eben die Alternative zu DVDs jetzt eine neue Scheibe oder wir setzen viel stärker auf vernetzten Content. Das ist so die Bedrohung, die solche trägergebundenen Speichermedien haben, denn da ist es viel besser so ubiquitous. Überall hat man Zugriff auf diesen Datenpool, solange man natürlich online ist. Wenn das aber zunimmt, dann wird das ja besser, dass man eben so eher Video on Demand hat und nicht so eine Sammlung von Trägermedien. Das erinnert man sich noch, die Schallplattensammlung, das war noch gigantisch oder Kassetten. Auch die DVD-Sammlung nimmt irgendwann viel Raum ein. Und bei Blu-ray wird es dann ganz ähnlich sein. Manche sind darauf stolz, manche fragen sich, wo sie den Regalplatz hernehmen. Das ist ja bei Büchern ein ganz ähnliches Problem. Also, dass es zwar schick ist, wenn man viele Bücher hat, aber jeder, der umzieht, weiß, dass es eine große Last ist und Medien dann wirklich auch immer so in Regalmetern gemessen werden. Und da ist es ja vielleicht nicht uninteressant zu sagen, wir gucken weniger auf die Trägermedien, sondern sagen, wir speichern das auf Festplatten, also Musiksammlung. Bei Musik ist das so, dass also inzwischen weniger CDs verkauft werden und zwar nicht nur, weil alles kopiert wird, sondern weil jetzt auch gerade der Online-Handel zunimmt und viele sagen, es ist mir einfach lieber, das auf meinem Stick zu haben, auf meinem MP3-Player, anstatt also zu Hause so eine Schrankwand mit CDs. Und bei Filmen, das fängt gerade an, deswegen kann Blu-ray jetzt ja auch noch greifen, weil die Qualität gut ist. Dann gibt es natürlich aber Blu-ray. Naja gut, auf Blu-ray gibt es jetzt auch für 3D, gibt es jetzt auch ein Verfahren. Also das kann sich auch noch durchsetzen. Es wird aber wahrscheinlich, jetzt so meine Prophezeiung, die letzte trägergebundene digitale Medium sein. Natürlich sind Festplatten auch Träger, aber die sind mobile Träger. Und es ist egal, welchen Träger sie nutzen. Also so eine CD oder eine DVD hat ja immer einen ganz bestimmten Standard. Sie brauchen einen bestimmten Player, der das auslesen kann. Und sie müssen es halt einfach physikalisch rumtragen und so eine Festplatte, wenn sie das dann auch drahtlos machen über ihr UMTS-Handy oder was die Fortsetzung ist, dann ist egal, wo der Speicher liegt und in welche Form er hat, also ob es ein Stick ist oder eine Festplatte oder was anderes und das ist so im Prinzip trägerfrei. Insofern, das sind noch so Hybrid-Dinger, die sind sehr analoge Trägermedien, auf denen digitale Daten gespeichert werden. Die Frage ist, ob dieser Form die Zukunft gehört. Ich weiß die Antwort nicht. Also ich sage jetzt nicht so, ist ganz klar, dass das sich verlieren wird. Aber das ist die stärkste Bedrohung für eigentlich auch die Blu-ray. Ob die Leute da noch alle umsteigen, ist gar nicht so klar. Denn da gibt es Untersuchungen. Will man, also wie wichtig ist eine bessere Bildqualität? Viele sind mit DVDs ja ganz zufrieden, brauchen aber vielleicht eine bessere Audioausgabe. Da gibt es so Untersuchungen, dass also Menschen sagen, wenn die Tonqualität besser ist, und die ist bei DVD ja eigentlich ziemlich gut, es hängt so ein bisschen an der Frage, wie die Ausgabe ist. Also wenn die Tonqualität stimmt, dann empfinden die den Film als besser, selbst wenn die Bildqualität gleich bleibt. Und ob Blu-ray das sein wird, man wird es sehen. Wir stecken ja gerade mittendrin. So, hier vielleicht noch zwei andere Sachen. Ich bin auch gleich fertig. Minidisc, das war der Ersatz für die Kassette von Sony, gedacht seit 1991. Komprimiert, 177 Megabyte Speicherkapazität mit dem AdTrack-Verfahren. Problem ist hier, Sie können es einmal kopieren, also Sie können es bespielen, aber wenn Sie es kopieren, wird es nochmal komprimiert, sodass wir eine künstliche Verschlechterung einer digitalen Kopie haben. Was wiederum dazu führt, dass man es zwar benutzt hat, weil es sehr Handy war, aber im Grunde genommen, sobald man die Möglichkeit hat, davon loszukommen, dann macht man das auch. Man kann die Daten nicht weiter, selbst seine eigenen Aufnahmen kann man nicht kopieren, weil die halt wieder komprimiert werden und nochmal komprimiert werden und mehrfach verlustbehaftet sind. War ein toller Trick von Sony zu sagen, wir haben ein digitales Medium, aber mit den für uns interessanten Eigenschaften eines analogen Mediums, Sie können es nicht weggeben und behalten. Sie können es weggeben oder behalten. Durch technische Einschränkungen, klappt nur, wenn es keine Konkurrenz gibt, die das Gleiche macht ohne diese Einschränkung und eine gewisse Marktdurchdringung, die Sony hatte durch den Walkman, hat man halt so einen Mini-HD-Player dann gesetzt. Das ist aber inzwischen auch eher historisch. Es gibt noch Leute, die das haben, es war toll, man konnte es aufnehmen damit, aber die Einschränkung, also diese künstliche Verknappung digitaler Güter, das machen Leute halt nicht lange mit. So, und jetzt Flash Memory, so als Schlussfolge, die ja in den letzten Jahren sich rasant entwickelt haben. Das war lange Zeit so lala, da gab es wieder verschiedene Formate und da musste man wieder, nehme ich jetzt Compact Flash oder ScanDisk oder was auch immer. Hier sehen Sie mal so ein paar Eckdaten, die wiederum nicht, was so Übertragungsraten angeht, Zugriffszeiten, das sind ja die Qualitätsmerkmale von Speichern. Da schneidet das ganz gut ab, zum Technischen auch da, also es wird ganz anders gespeichert, das ist diese Floating Gate Technik, dass Sie im Prinzip den Strom oder die Ladung einfangen. Sie haben dann dieses Floating Gate und das wird im Prinzip wird da eine Ladung reingefangen. Die können Sie auch auslesen, indem Sie dann Strom reingeben. Aber wenn Sie den Strom abschalten, bleibt die Ladung darin gefangen. Sie können sie dann entsprechend löschen, müssen aber über diese Zugangskanäle dann halt das bewusst ansteuern. Was Sie haben, ist ein Speicher, der auch nach Ausschalten noch funktioniert, der auch durch Schütteln nicht sein irgendwie aus der Ruhe gebracht werden kann, da es keine beweglichen Teile gibt. Deswegen ist die Zugriffszeit so groß. Also es hat alles sehr viele Vorteile und führt eben jetzt seit einem Jahr zu der ernsthaften Frage, brauchen wir eigentlich noch diese Festplatten, so wie hier oben, oder kommen wir vielleicht zu diesen Solid-State-Drives? Das Problem bei Flash-Speicher, Sie haben noch nicht so viel Speicher, aber es fängt halt an, dass Sie einfach mehrere 250 Gigabyte Speicherchips zusammenpacken oder jetzt 128, dann haben Sie auch eine Terabyte-Platte. Und wie die intern organisiert ist, ist ja egal, solange Sie darauf zugreifen können und das Ding robust seine Daten hält. Wir sind derzeit bei einem Terabyte und ich meine, bei Festplatten sind wir jetzt bei 2 bis 3 Terabyte, aber die holen auf. Und Sie haben keine beweglichen Teile, Verschleiß ist viel geringer. Es hat also verbraucht weniger Strom, also es ist einfach super gut, ist viel schneller. Und im Zweifel ist das die Zukunft der digitalen Speicher für die nächsten 10 Jahre. Und wie gesagt, dann kommen die Kristalle oder was auch immer, das werden wir sehen. Also da ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Aber vielleicht kommt bald die Zeit, wo man sagt, kopieren Sie schnell noch Ihre Daten von Ihren Festplatten auf die neuen Speicher, weil es die bald keiner mehr lesen kann. Also dann wäre auch diese Zeit, ich meine, es ist ja auch ein magnetischer Speicher. Und also die Zeiten der magnetischen digitalen Speicher neigt sich doch deutlich ihrem Ende zu. So, damit komme ich zum Ende dieser Vorlesung. Und nächste Woche steigen wir dann ein, wirklich, jetzt haben wir ja die Konvertierung und die Speicherung digitaler Daten, aber wie man eigentlich dazu kommt, also wie kann man es geht ja um digitale Medien, wie kann man Audio, Bilder und Video komprimieren und dann zum Schluss auch noch im Netz übertragen. Gut, ich danke Ihnen, bis zur nächsten Woche.